Schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen aus München zum Stahlwerk Doppelpass. Schön, dass Sie alle dabei sind. Wir freuen uns sehr auf diese Ausgabe des gepflegten Fußball-Talks. Und wir haben durch den Spieltag, durch die Ergebnisse natürlich jede Menge Themen, die wir besprechen wollen und dürfen im Jubiläumstrikot zum 125. die Bayern mit einer historischen Niederlage gegen Bochum. 2:3 zu Hause. Erster Bochum-Sieg seit 91. Die Bayern-Blamage. 10-Mann-Rotation bringt eine historische Pleite. Und Dortmund, auch unter Kovac, läuft das alles mehr als holprig. Weiter schwach der BVB, nur 3 von 5 Spielen unter Kovac. Nee, 3 von 5 haben sie verloren, also nur 2 gewonnen. Und jetzt zu Hause gegen Augsburg auch verloren. Dortmund-Debakel, der Kovac-Effekt ist verpufft. Und was wird sich Bayer 04 Leverkusen ärgern? Die Bayern verlieren zu Hause gegen Bochum. Und sie können keinen Boden gut machen, weil sie selber verlieren zu Hause gegen Bremen. Auch da gab es eine große Rotation. Leverkusen-Rückschlag, die Alonso-Zockerei geht nach hinten los. Aber gestern lag es ja auch am Gegner, am SV Werder Bremen. Und ich freue mich sehr, dass der Geschäftsführer Profifußball heute bei uns hier ist. Hier ist Clemens Fritz. Schönen guten Morgen. Schön, dass er mal wieder da ist bei uns hier am Stahlwerk Doppelpass in München. Ayo von Hanen und Band natürlich auch heute wieder am Start. Schönen guten Morgen, Jungs. Und hallo, Clemens. Hallo. Freut mich, dass du da bist. Ich darf ja verraten, du hast mir vor ein paar Tagen geschrieben, hast gesagt, immer muss ich kommen, wenn wir so schwere Spiele haben. Zuletzt gegen Bayern und jetzt gegen Leverkusen. Habe ich gesagt, ja, ihr habt doch gesehen in der Champions League, wie man Leverkusen schlägt. Macht's doch einfach nach. Und es hat geklappt. Also heute mit einem guten Gefühl hierher gekommen?
Ja, mit einem sehr guten Gefühl. Aber klar, du machst natürlich auch im Vorfeld Gedanken. Ja, fahre ich hin, fahre ich nicht hin? Du hast es gerade gesagt, Bayern, jetzt Leverkusen. Ja. Aber es ist ja trotzdem auch wichtig, dass man sich auch stellt, auch wenn es mal nicht so gut läuft. Und man kann das nicht immer richtig planen. Ich habe mich natürlich gestern ganz besonders gefreut, dass ich heute hier sein kann mit 3 Punkten im Gepäck.
Und wir wollen dir noch ein besseres Gefühl geben.
Oh.
Wir haben nämlich ein wunderschönes Tor von dir gefunden. In deinem 300. Bundesligaspiel war das. Gegen Schalke 04, guck mal, als Kapitän von Werder. Damals, glaube ich, auch noch ein paar Assists und dann hier das Ding reingenagelt. Kannst du dich noch gut erinnern?
Gut gemacht. Ja, kann ich mich sehr gut daran erinnern.
Das war schön gemacht, meine Damen und Herren, oder? Ein tolles Tor. Ja.
Ich habe nicht so viele Tore geschossen, deswegen ist mir das doch durchaus noch präsent.
Ja, also, aber möglicherweise sprechen wir auch das eine oder andere Kritische an. Das war jetzt sozusagen so diese mit der Sammel Wattebäuschen geworfen. Und später sprechen wir mal auch über den Februar, wo Werder nichts geholt hat, alles verloren hat. Und warum es jetzt gerade in Leverkusen besser lief, werden wir mit dir besprechen. Und mit folgender Runde. Ich stelle Ihnen mal unsere Gäste vor. Tolle Runde heute. Ich freue mich sehr auf den Moderator Thomas Wagner. Schönen guten Morgen, Danny.
Guten Morgen.
Dann ist von Sky da Uli Köhler. Schönen guten Morgen, Uli. Wir begrüßen recht herzlich Simon Schildken. Den kennt man besser unter Gamer Brother. Grüß dich, mein Lieber. Und er ist einfach nur Stefan Effenberg. Und jetzt freue ich mich sehr, meine liebe Kollegin Ruth Hofmann begrüßen zu dürfen. Sie ist ja immer so ein bisschen Einzelkämpferin hier. Aber wir können ein Geheimnis verraten. Sie hat heute Verstärkung dabei. Es gibt eine tolle Nachricht von dir.
Ganz genau. Schönen guten Morgen auch von mir. Ich habe auch noch jemanden mitgebracht. Einen ganz speziellen Gast, wenn man so will. Der braucht keinen extra Platz bei euch in der Runde. Der ist bei mir hier ganz gut aufgehoben. Ich bin schwanger. Ich bekomme Verstärkung.
Ja, und ehrlicherweise, wenn ein Kind, ganz egal, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird, beim Doppelpass sozusagen schon im Mutterbauch sozialisiert wird, dann wird
sich,
ja, Fußballbegeisterung auf jeden Fall dabei.
Das glaube ich doch auch.
Also wir wünschen dir alles Gute für die Schwangerschaft, Ruth.
Danke.
Mach so lange bei uns weiter, wie es geht. Und freue mich, dass du jetzt mit Unterstützung die Frage der Woche
präsentiert.
Danke, ich werde auch die Saison noch zu Ende spielen. Also bin die Saison über noch da und dann ist die Sommerpause für mich schon schön verplant. Also vielen Dank und natürlich an dieser Stelle die Frage der Woche. Mit viel Diskussionsstoff an diesem Wochenende schauen wir mal auf zwei Szenen, die für ja, viel Wirbel gesorgt haben. Einmal Joao Palhinha mit den Bayern, der hier die rote Karte in der 43. Minute bekommt für folgendes Vergehen. Also erst spielt er den Ball, dann tritt er aber Masuras. Und dann haben wir hier Mitchell Weiser, der Florian Wirtz dabei auch noch schwer verletzt. Und er kriegt aber nur die gelbe Karte. Und wir wollen wissen, wird hier mit zweierlei Maß gemessen? Also es war wirklich im Netz das beherrschende Thema. Wir haben jetzt schon wahnsinnig viele Reaktionen. Und natürlich gestern im Laufe des Nachmittags. Wir werden uns da ein bisschen durcharbeiten und wollen von Ihnen wissen, sagen Sie, das ist schiere Willkür, so geht das nicht, wenn man eben gleiche Szenen unterschiedlich bewertet. Oder sagen Sie, nee, das ist so richtig entschieden. Die zwei Szenen sind nämlich gar nicht vergleichbar. Also machen Sie gerne mit bei uns bei der Frage der Woche.
Ja, machen Sie bitte mit. Lassen Sie Ihre Meinung da. Ist uns sehr viel wert und ist uns sehr wichtig. Wie seht ihr das denn hier in der Runde? Also gucken wir mal auf Palhinha. Ja, ist das rot oder ist das...
Nein, es ist... Ewald Lienen würde sagen, abenteuerlich, so ein Pfiff. Der ist zuerst am Ball, der andere kommt zu spät, den trifft er, weil irgendwo muss er mit dem Bein hin, wenn er den Ball weggeschlagen hat. Und dann gibt es die rote Karte. Also nein, kann ich sagen. Und darum sind die Szenen auch vergleichbar, weil Mitchell Weiser spielt auch den Ball. Das Treffmoment ist natürlich bei Palhinha, schaut schlimmer aus, ist ganz klar, als bei Mitchell Weiser. Aber dennoch, der spielt also ganz klar den Ball, Palhinha.
Gibt es jemand hier, der sagt, rot ist richtig?
Aber für mich ist eine klare rote Karte.
Ja?
Also, du hast vom Trefferbild gesprochen. Ich meine, das muss man ja auch in Betracht ziehen. Und wenn ich ein deutliches Stück über dem Knöchel bin,
ja, aber egal, ob es doch unabsichtlich ist. Das ist doch keine Absicht. Der schlägt den Ball weg und der andere kommt zu spät. Und dafür wird dann Palhinha bestraft.
Also ich finde, es ist am Ende der Aktion. Also ich bin irgendwo so zwischen euch beiden. Ich finde es nicht abenteuerlich.
Ja, Orange gibt es nicht. Hm? Orange gibt es nicht. Ach so.
Aber es gibt ja die dunkle Gelbe. Kann ich mir von dir noch die Farbenlehre erklären lassen. Da hast du vollkommen recht. Aber ich finde, er ist seitlich. Es ist natürlich in der Höhe. Das hat auch was damit zu tun, dass der Bochumer ungestüm reingeht. Aber wie er dann praktisch so abstützt oder beziehungsweise wie er die Aktion zu Ende macht, finde ich schon, dass das ein Fußballer auf dem Niveau, dass er das schon weiß, was er macht. Nee.
Also mit Sicherheit.
Stefan, weiß ein Fußballer auf dem Niveau, was er da tut und macht, tritt Palhinha mehr oder minder dann doch halbwegs absichtlich aufs Bein?
Also auf dem Niveau sollten sie wissen, was sie tun, in der
das
Regel.
Das sowieso, ja.
Sollte das Grundvoraussetzung sein. In dieser Situation sehe ich das eher wie Uli. Er spielt den Ball mit der Innenseite, ist in der Bewegung und der Bochumer will eigentlich den Ball blocken und kommt eher unter die Sohle. Also ich hätte hier auch eine gelbe Karte gegeben und keine rote.
Dann schauen wir mal auf die zweite Szene, ja, dieses Foul von der Spieler von euch, Mitchell Weiser gegen Flo Wirtz. Mhm. Ist das für dich gelb richtig oder muss man da über Rot nachdenken? Hätte man Rot geben müssen? Was sagst du da?
Also für mich ist auch, Palhinha war es für mich auch klar gelb und auch hier, man sieht das ja, Mitch spielt noch den Ball. Es ist sicherlich eine Situation, die äußerst unglücklich ist. Er spielt aber noch mit dem Außenriss den Ball, tritt ihn dann auf den Fuß, weil er auch nirgendwo anders mehr hin kann. Flo Wirtz schiebt den Fuß noch dazwischen. Ich hoffe, er ist nicht so schlimm verletzt. Trotz alledem finde ich, mit einer gelben Karte ist es auch völlig okay und völlig fein. Und wie gesagt, bei Palhinha bin ich auch dabei, dass das für mich auch eine gelbe Karte gewesen wäre.
War ja auch am Boden, war nicht so hoch. Also jetzt Mitchell Weiser war ja ganz...
Und die Tatsache, dass er verletzt raus muss, das ist nun mal jetzt doppelt unglücklich für Leverkusen, jetzt auch vor dem Rückspiel gegen Bayern. Aber das spielt keine Rolle für irgendwelche...
Also ich finde, die beiden Situationen sind vergleichbar, wobei ich immer die Diskussion dann kurios finde, weil es ist ja nicht derselbe Schiedsrichter, der darüber entscheidet. Ja, ja. Ne? Aber ich finde, das Strafmaß hätte in beiden Fällen gleich sein können. Ich habe mir ja gerade sagen lassen, eher gelb, also zweimal gelb. Ich finde aber auch, wenn es zweimal rot gegeben hätte, wären es keine brutalen Fehlentscheidungen gewesen.
Wir wollen mal die Runde erweitern und zwar durch eine Schalte. Und ich freue mich sehr, dass Marco Fritz uns jetzt zugeschaltet ist. Und zwar das Ganze in unserer Rubrik. Da fragen wir doch mal den Schiri.
Da fragen wir doch mal den Schiri. Wird präsentiert von Das Örtliche. Ohne Schiris fehlt uns was.
Und wir begrüßen recht herzlich Marco Fritz. Der hat einen ganz, ganz griffigen Titel mittlerweile. ist nämlich Leiter Evaluation, Beobachtungen und Regelauslegung DFB Schiri GmbH. Herzlich willkommen, schönen guten Morgen, Marco Fritz. Grüß dich.
Schönen guten Morgen in die Runde.
So, die Diskussion ja schon ein bisschen verfolgt. Ist das zweierlei Maß aus Sicht der Schiris oder beides mal richtig entschieden worden? Was ist da eure Haltung jetzt mit ein bisschen Abstand zum gestrigen Nachmittag?
Ja, zweierlei Maß würde ich sagen, nein. Es kam ja gerade eben auch schon eine Diskussion auf, dass es sowohl Argumente für eine gelbe Karte als auch für eine rote Karte in beiden Situationen gibt. Letztendlich war bei der Palinia-Szene für den Schiedsrichter ausschlaggebend, dass eben das Trefferbild sehr hoch war, das heißt deutlich über dem Knöchel, auch wenn er davor den Ball gespielt hat. Und so wie es eben schon geklungen ist, war es beim anderen Spiel, bei Mitchell-Weiser-Situation, dass der Ball, der Fuß eben flach am Boden stand und es mehr noch ein Auftreten und dann aber natürlich auch ein Abrutschen oder ein Spann war.
Trotzdem nochmal ganz wichtig, vielleicht auch die Erklärung von deiner Seite. Wie ist es, wie verhält sich das bei diesen Szenen mit dem VAR? Was kann der Videoschiedsrichter tun bei einer gelben Karte jetzt wie gegen Mitchell Weiser oder bei einer roten Karte gegen Palinia? Gibt es da Unterschiede beim Eingriff?
Es gibt, also es sind ja, gab ja zweimal kein Eingriff, das heißt, beide Entscheidungen wurden ja auf dem Feld getroffen. Und dann geht der Videoschiedsrichter anhand der Bilder die Kriterien durch für eine rote Karte. Das heißt, ist der Ball noch in Spielnähe? Wo ist das Trefferbild? Wie hoch ist die Dynamik? Die Intensität? Und dann entscheidet der Videoassistent, ob er letztendlich mit der Feldentscheidung rot d'accord ist oder auch im anderen Fall mit gelb d'accord ist. Und da gibt es für beide Fälle eben Kriterien.
Wie ist es denn, du hast ja auch noch vor kurzem selbst gepfiffen, wie ist es denn, deine Einschätzung, wäre bei Palinia vielleicht dann doch gelb die bessere Entscheidung gewesen, die näher ist an dem, was ihr für richtig haltet, was du für richtig hältst?
Ja, es kommt darauf an, wie man den Treffer eben wertet. Ob man das Ballspielen im Vordergrund sieht und sagt, okay, es gibt keine extra Bewegung, das heißt, der Schwung wird in einem durchgeführt. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, wo stellt er sein Bein ab? Kann er denn das verhindern? Und da ist tatsächlich ein kleines Fragezeichen, wo man sagen kann, okay, die rote Karte ist jetzt nicht komplett falsch, dass der Videoassistent da eingreifen will.
Okay.
Die Frage war aber anders.
Ja.
Hätten Sie gepfiffen?
Ja. Es gibt aber rot. Keine Orange, Uli.
Marco, hält er sich raus, verstehe.
Ja.
Ich habe gestern Abend auch noch mit zwei Schiedsrichtern telefoniert und die haben gesagt, gelb hätte ausgereicht. Aber es ist, wie wir alle gesagt haben, ja, wenn er es so bewertet, dann ist halt rot.
Aber das ist ja auch der Sinn vom Videobeweis, dass er eben Entscheidungen umkehrt. Und ich glaube, wenn man da eine glattrote Karte gibt und das Bein halb durchgetreten wird, ich glaube, dann kann man da irgendwo mit leben.
Ja, deswegen wird der Videoschiedsrichter in dem Fall natürlich gesagt haben, es ist keine krasse Fehlentscheidung. Deswegen bleibt die Entscheidung des Schiedsrichters auf dem Feld bestehen. Das ist ja sowieso die oberste Prämisse, dass man den Schiedsrichter auf dem Feld stärken will. Aber gucken wir trotzdem nochmal, weil mich das interessiert. Kann Palinia sozusagen, kann er irgendwas anders machen? Könnte er da zurückziehen? Könnte er, also Stefan, du hast gespielt. Clemens, du hast gespielt, ihr seid in solchen Situationen ganz oft gewesen. Gibt es da eine Möglichkeit, sich anders zu verhalten oder ist das das Einzige, was er in der Situation tun konnte?
Er kann nicht hingehen, ja.
Naja, also den Ball will er spielen, das ist klar,
ist
aber danach,
eher dran.
Danach, weiß ich nicht, die Spannung aus dem Bein nehmen, ich habe keine Ahnung.
Nein, wenn du diesen, er spielt ja einen klaren Pass,
mit der Innenseite.
Mit der Innenseite. Genau. So, und wenn du in der Bewegung bist, kannst du nicht in der 100. Sekunde zurückziehen oder in der Bewegung stehen bleiben. Das geht nicht. Du bist in der Bewegung. Und von daher, ich sage immer, man redet immer viel vom Trefferbild. Ich bin der Meinung, die offene Sohle, und hier reden wir ja zweimal von einer offenen Sohle. Wenn die von der Seite kommt oder von hinten, ist es pauschal rot, egal wo das Trefferbild ist. Wenn du den Gegner triffst, ist es rot. In dieser Situation muss man wirklich bei beiden berücksichtigen, dass sie in der Bewegung sind zum Ball. Also die hatten überhaupt nicht die Intention, den Gegner zu verletzen, zu treffen. Und dass der Bochumer, wie gesagt, mit seinem Bein in dieser Bewegung drunter kommt, hat Palinia gar keine Möglichkeit, als das, was schlimm aussieht. Aber meine Bewertung hier wäre gelb die richtige Entscheidung gewesen.
Marco, was verbirgt sich denn hinter diesem technischen Begriff des Trefferbildes? Also was ist da maßgeblich? Wir haben auch ein Standbild von der Szene zwischen Weiser und Flo Wirtz, wo man sieht, dass der Treffer, sagen wir, auf dem Schuhrand ist. Ist das entscheidend, wie hoch sozusagen der Treffer ist? Was heißt denn Trefferbild genau übersetzt für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer?
Ja, das ist tatsächlich relevant, weil letztendlich spielen wir Fußball und dass es da zu Kontakten im Fußbereich kommt, ist eben völlig normal. Aber nicht normal sind eben Treffer überhalb des Sprunggelenks. Und das sind die Geschichten, wo man sagen, je höher der Treffer ist, das heißt überhalb des Sprunggelenks, direkt auf dem Knöchel, dann ist es eben eher rot, weil Fußball typisch, sag mal, dass man sich auf den Fuß tritt, das passiert nun mal eben beim Fußball. Das ist jetzt auch noch nicht gleich so gesundheitsgefährdend letztendlich.
Stefan, was wir ja auch in der Frage der Woche sozusagen in den Fokus genommen haben, gibt es eine Vergleichbarkeit? Gibt es sozusagen eine klare Richtlinie oder eine Art und Weise, wie Schiedsrichter solche Entscheidungen treffen bei offener Sohle? Wir haben zum Beispiel eine Szene vor ein paar Wochen gehabt, die haben wir auch nochmal da. Das war von Vogt, glaube ich, auch nochmal eine offene Sohle bei Union gegen Dortmund. Und da gab es nichts, ne?
Da gab es nichts, genau. So. Und er geht mit der offenen Sohle von hinten über den Knöchel in die Wade rein und auf sein Standbein. Also es sind drei Punkte, die hier eigentlich erfüllt werden, um sofort rot zu zeigen. Es wurde kein Rot gezeigt. Das ist für mich eine klassische rote Karte mit der offenen Sohle. Ja.
Ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich eher ein schlechtes Beispiel, weil das eine ganz klare rote ist, oder?
Aber es gab eben keine. Ja? Ja, genau. Deswegen geht es ja
darum. Aber dann ist es ein Schiedsrichterfehler einfach.
Ja, genau. Aber die Frage ist halt, wird das sehr individuell und sehr unterschiedlich ausgelegt von den Schiedsrichtern?
Nee, finde ich nicht. Ich finde, genauso wie beim Handspiel wird es ausgelegt.
Ja, genau.
Weiß auch keiner, was los ist.
Ja, das ist das Problem, dass ein Stück weit auch die Klarheit fehlt. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, für die Schiedsrichter ist das auch nicht immer alles einfach. Ne?
Nee, natürlich nicht.
Das sind unterschiedliche Situationen, unterschiedliche Szenen. Wir sitzen jetzt hier, vergleichen Szene A mit Szene B. Es ist halt... Aber ich wünsche mir da, gerade was das Handspiel angeht, da wünsche ich mir auch ein bisschen mehr Klarheit, weil das ist für mich...
Aber das wird das. Aber Clemens, machst du das nächste Fass hier auf?
Clemens, wenn ich nur sagen darf, wegen der Vergleichbarkeit, auch wenn wir über das Trefferbild sprechen, ich glaube, da seid ihr wahrscheinlich auch der Meinung, wenn du es auf dem Video, auf dem Standbild siehst, dann sieht so etwas ja viel schlimmer aus als einzelne Szene in dieser Frequenz. Du hast ja gar nicht die Dynamik der Szene. Und ich bin bei Stefan, also von hinten, wo der Gegner auch gar nichts machen kann, das ist natürlich eine klare rote Karte. Und das sollte schon Standard sein. Aber die anderen Dinge, deshalb finde ich es auch gut, dass gestern kein Videoassistent eingegriffen hat, weil es für mich keine hundertprozentigen Fehlentscheidungen sind. Und es muss schon der Schiedsrichter am Platz noch die
Oberhoheit haben. Haben wir schon gesagt, um das Dortmund, aber verstehe ich dann nicht, warum der VAR nicht eingreift. Also diesen Possible Red Card Check, den muss es ja dann geben. Den sehen wir ja alle naslang. Irgendwo auch in der Champions League haben wir dann gesehen, selbst nach einer gelben, ob das noch gecheckt wird, ob es eine rote ist.
Aber mich würde jetzt mal wirklich interessieren, das Trefferbild ist ja entscheidend. Wenn man sagt, du triffst mit der offenen Sohle den Knöchel, dann ist das tendenziell eher keine rote Karte. Gehst du drüber, also sprich Schienbein oder von hinten Wade, wie auch immer, dann ist es eine klare rote Karte. Also das tut ja am Knöchel, also ich habe es ja auch ein paar Mal gefühlt und gespürt, das tut ja viel mehr weh als das Trefferbild oben.
Ah, das müssen wir auch noch Big Pill.
Ja, also deswegen mal die Frage. Rein. Nein, wir haben den Schiri ja noch da.
Marco, ich glaube, das geht in deine Richtung, die Frage Stefan.
Ja. Nee, ich meine nicht, dass alle Treffer am Knöchel nicht rot sind, sondern am Sprunggelenk. Und die Treffer sind dann eher rot. Also von hier aufwärts ist rot und Fuß ist Fuß. So wollte ich es ausgedrückt haben.
Okay. Dann ist da ein bisschen Klarheit reingekommen.
Aber trotzdem muss man ja auch sagen, Stefan, du hast es vorhin gesagt, auf dem Niveau hast du immer irgendwie eine andere Möglichkeit. Klar, wenn dann dein Gegenspieler im letzten Moment den Fuß dazwischen kriegt, du musst ja irgendwo, musst du ja auch hin. Wir haben trotzdem, und da müssen wir auch ein Stück weit aufpassen, es sind natürlich auch Spieler, die sich oft versuchen, auch selber zu schützen, gerade wenn es eng wird.
Ja.
Und dann eben auch zu gucken, finde ich schon, dass du einen Einfluss auch haben kannst, je nachdem, ist die Sohle ein bisschen offener oder ist sie ein bisschen geschlossener.
Und den Eindruck kann man bei Palinja nämlich auch haben, dass er schon so fast ein bisschen wegguckt, weil er Angst hat, dass es irgendwie zum Zusammenprall kommt.
Genau, und das sind dann die kleinen Unterschiede, finde ich auch, die es dann eben auch zu bewerten gilt.
Ja, okay. Es gab gestern beim Spiel Dortmund gegen Augsburg auch noch eine sehr kuriose Szene, nämlich ein Eigentor von Dortmund eigentlich, was dann letztlich
durch eine Abseitsentscheidung zurückgenommen wurde. Und das Ungewöhnliche daran war, dass Schiri Dennis Aytekin sich bei Abseits, wo es ja normalerweise der VAR entscheidet, ohne dass man rausgeht in die Review-Ära, sich selber rausbegeben hat. Und man hat nicht so richtig gleich verstanden, um was es geht. Es geht um diesen Zweikampf da unten. Weil da Guirassy geblockt wird, ist der Spieler aktiv geworden und dadurch abseits und dieses Tor für Augsburg wurde zurückgenommen. Marco, das ist so richtig klar erst nach dem Spiel geworden. Woran liegt das?
Also bei Abseitsentscheidungen, hast du recht, ist sie normalerweise faktisch. Das heißt, der Schiedsrichter geht nicht raus. In diesem Fall aber, es gibt auch Abseitsentscheidungen, die nicht faktisch sind. Das heißt, der Angreifer von Augsburg kommt ja da nicht an den Ball. Das heißt, er spielt den Ball nicht. Und dann ist es eine Form von Interpretation und Regelauslegung. Und diese Entscheidung soll immer der Schiedsrichter am Bildschirm treffen. Das heißt, da geht er dann auch bei Abseitsentscheidungen raus und schaut sich die selber an, weil das soll der Videoassistent nicht entscheiden. Er soll nur faktische Abseitsentscheidungen entscheiden. Heißt, der Freistoß wäre direkt zu diesem Spieler gekommen, er hätte in Abseitsposition gespielt, dann wäre Dennis nicht rausgegangen.
Dennis ist dann rausgegangen, hat sich das angeschaut, hat dann entschieden, ja okay, durch dieses Blocken ist der Spieler aktiv und dann ist eben die Abseitssituation so, dass ich das Tor zurücknehme. Ich möchte jetzt da keine Noten vergeben, aber durch die Ansage, die er danach gemacht hat, ist jetzt auch nicht wirklich klar geworden, um was es jetzt genau geht. Wir können mal kurz reinhören, was Dennis Aytekin da sagte.
Überprüft wurde eine Abseitsstellung. Nach Überprüfung, es liegt ein Abseits vor.
Also jetzt alles klar, das ist Stress und dass da nicht alles vielleicht 100% ist. Aber natürlich wäre es ja schön gewesen, Uli, wenn man erfahren hätte, was genau, warum er jetzt bei Abseits rausgeht an den Monitor, warum er sich das nochmal angeschaut hat und was dann welcher Spieler wie was gemacht hat. Oder ist das zu viel verlangt?
Eigentlich nicht. Und Dennis Aytekin kommt ja auch vom Wort. Also da weiß durchaus, sich auszudrücken und zu erklären. Es war die einfachste Form, glaube ich, die ausgemacht war bei diesem Schiedsrichterseminar, wird Marco Fritz jetzt gleich bestätigen, einfach zu sagen, war abseits und fertig. Also er hat sich's
erreicht gemacht. Aber dann ist es ja keine Zusatzinformation.
Aber die Zusatzinformation für den Zuschauer, es geht ja um den Zuschauer im Stadion.
Ja.
Vielleicht ist das dann auch zu kompliziert, nochmal zu erklären. Aber Uli, der Fernsehzuschauer weiß es ja
sowieso. Aber dann hätte ja der Monitor im Stadion gereicht, überprüft wird abseits. Wenn er jetzt gesagt hätte,
also,
ich habe mich für abseits entschieden, weil Sperren im Vorfeld der Aktion, dann kannst du es zumindest eher anders deuten als Zuschauer.
Neuer Minimalismus.
Ich wollte gerade sagen, ist vielleicht irgendwie ein kleiner Flüchtigkeitsfehler gewesen. Ne? Du bist da im Stress, musst vor 80.000 ein Spiel pfeifen und dann ist es die einfachste Form zu sagen, okay, es war abseits, die Zusatzinformation wegen Blocken ist ein Spieler, der eigentlich im passiven Abseits war, dann aktiv geworden. Wäre ideal gewesen, aber ich glaube, für alle, die häufig ins Stadion gehen, sage ich zumindest, wenn ich ein bisschen Informationen bekomme und nicht wieder 5 Minuten lang den Monitor angucke und nicht weiß, was hier passiert, ist ja alles schon mal ein Fortschritt. Ne?
Aber wir haben Marco Fritz im Hintergrund auch ein bisschen grinsen sehen. Marco, wie ist da deine Bewertung oder deine Einschätzung? Ist das verbesserungswürdig? Kann man da noch mehr Informationen geben in dieser Ansage für das Stadion und letztlich auch für das Fernsehpublikum?
Ja, also das war tatsächlich von Dennis die sparsamste aller Versionen und gerade die Situation hätte sich angeboten zu erklären, warum es abseits ist. Es war jetzt Dennis erstes Bundesligaspiel nach langer Zeit und dann noch das Announcement, aber wir werden daran arbeiten, dass dazu künftig mehr Informationen gibt.
Also das ist schon jetzt ganz ernsthaft, also das ist schon das Ziel, dass man dann in so einer Situation auch sagt, warum bin ich raus, was war jetzt letztlich entscheidend oder also jetzt keinen epischen Roman da, aber so 2, 3 Zusatzinfos hätten da geholfen, ja, und das ist auch die Zielsetzung von euch in diesem Fall für solche Ansagen.
Ja, wenn der Sachverhalt klar ist, das heißt, wenn es eine Abseitsentscheidung ist, dann reicht es kurz und knapp, aber gerade in diesem Fall, wo es eben keine faktische ist, sondern eine Regelauslegung abseits, dann wäre eine Erklärung sehr sinnvoll.
Also haben wir doch eine ganze Menge an Aufklärung bekommen von dir, Marco. Vielen, vielen Dank für die Zeit heute Morgen.
Sehr gerne.
Und das war unsere Rubrik Da fragen wir doch mal den Schiri.
Da fragen wir doch mal den Schiri. Wurde präsentiert von Das Örtliche. Ohne Ö fehlt dir was.
Und wir machen eine kurze Unterbrechung, sprechen danach auch über Bayer Leverkusen und den Sieg, den Werder dort gelandet hat. Auch vielleicht, weil Alonso sich verzockt hat, zu viel rotiert hat. Das ist ein Thema nach einer kurzen Pause. Und wir werden natürlich auch die Frage der Woche aufklären. Wie haben Sie das eigentlich gesehen mit diesen Fouls, mit unterschiedlichen Bewertungen? Das nach einem kurzen Moment Geduld hier bei uns im Stahlwerk. Habt ihr Spaß, bis gleich. Willkommen zurück beim Stahlwerk Doppelpass. Bei uns hier im Hermann-Hirsch in München. Hallo von Adel und Ben und unsere Runde. Und ich habe Ihnen gesagt, wir kommen gleich zu Leverkusen, zum Spiel gegen Werder Bremen, zum 0:2. Aber vorher wollen wir noch aufklären, was unsere Zuschauerinnen und Zuschauer bei der Frage der Woche so gesagt haben und auch am Dopafon hinterlassen haben, Ruth.
Ja, und das fällt wirklich deutlich aus. Also die meisten können gar nicht verstehen, warum Palinha rot sieht und Weiser nur gelb. Und da sind wirklich 79%, die hier von Willkür sprechen. Und viele sagen halt, naja, er spielt den Ball und dann trifft er eben den Gegenspieler. Fußhaltung können sie dann an der Stelle auch nicht so ganz nachvollziehen. Also gerade die Bayern-Fans, und deswegen frage ich bei dir auch mal nach, fragen sich, warum da so ungleich bewertet wird. Wie ist es bei dir?
Ich finde, es sollte vor der Saison eindeutig festgelegt werden, auch von dem, was der Videoschiedsrichter mitentscheidet, dass bei einer offenen Sohle immer die rote Karte gegeben werden sollte, um die Spieler zu schützen. Gerade bei Mitchell Weiser sieht man jetzt, obwohl er am Knöchel getroffen wurde und nicht oberhalb, ist das Verletzungsrisiko sehr groß und er ist wahrscheinlich schwer verletzt.
Okay, einheitlich für Rot plädierst du. Das nehmen wir mal mit und jetzt eure Antworten am Dopafon.
Es war ein Drama, schwarzer Samstag von allen Schiedsrichtern. Kein Gelb-Rot für Bochum nach Notbremse. Rot für Palinha und Gelb für Weiser. Wo war der VAR am Wochenende?
Also es wird inzwischen so viel getreten, geschubst und so weiter. Demnach müssten wir eigentlich jedes Wochenende 20 Platzverweise haben. In diesen beiden Situationen waren es beides keine roten Karten, auch wenn es sich um einen Florian Wirtz handelt.
Meiner Meinung nach, die rote Karte von Palinha war ungerecht, weil er zuerst den Ball gespielt hat. Und im Kontrast dazu der Fall von Wirtz und Weiser, das war eine rote Karte, denn er war nicht am Ball.
Niemals im Leben war Palinha eine rote Karte. Der kann ja bisher nicht mehr wohl mit seinem Bein. Der hat den Ball erst gespielt und der andere so deutsch schiebt ihm das Ding drunter. Der Foul gegen Wirtz, das war mehr wie dunkelrot, mehr wie dunkelrot.
Also nicht anders zu erwarten, sehr unterschiedlich die Meinungen dazu. Das bewegt eben die Fußballseele. Wir haben übrigens noch keine Diagnose bei Florian Wirtz. Noch weiß keiner, was es für eine Verletzung ist, wie lange er ausfällt. Wir sind in Kontakt mit der Presseabteilung von Bayer 04 Leverkusen. Sollte da was rauskommen während unserer Sendezeit, werden wir es natürlich sofort vermelden. Jetzt schauen wir aber auf dieses Spiel. Und für Bayer 04 war das natürlich eine bittere Woche. In München 3-0 verloren, jetzt zu Hause gegen Werder Bremen 0:2 verloren. Was ist los beim Doublesieger der vergangenen Saison?
Auch ein Trainerfuchs hat mal ein falsches Näschen. Auf 7 Positionen verändert Xabi Alonso seine Startelf. Ein Team aus dem Rhythmus gebracht, läuft gegen Bremen der Musik nur hinterher.
Wollten wir ein bisschen zu frisch zu sein, aber hat nicht gut funktioniert.
Nicht das erste Mal in dieser Saison. In Wolfsburg am 21. Spieltag veränderte Alonso die Startelf sogar auf 8 Positionen. Am Ende gab es nur ein 0:0. Die Meisterschaft abgeschrieben. Die Bayern-Pleite gegen Bochum hätte die Titeltür wieder etwas aufgemacht. Doch Leverkusen geht nicht hindurch. Alonso rotiert erneut, trotz schlechter Erfahrungen. Bleibt stur bei seiner Linie. Hat sich Xabi Alonso mit seiner Rotation erneut verzockt?
Stefan, machst du da dem Doublesieger-Trainer, dem Meistertrainer der letzten Saison einen Vorwurf, dass er jetzt wieder so stark rotiert hat?
Er steht ja für die Rotation, ne? Also seit er eigentlich im Amt ist, hat er da immer großen Wert drauf gelegt. 7 an der Zahl, also 7 Feldspieler dann auszuwechseln, finde ich. Oder auch den Torwart, den hat er ja auch wieder zurückgeholt. Radetzky wieder rein. Das ist schon extrem. Also ich bin da kein Freund von. Noch schlimmer ist das ja bei Bayern München. Da reden
wir
nachher
zu, ja?
noch drüber. Ich bin überhaupt kein Freund davon. Ich bin, auch wenn du dieses Spiel am Dienstag natürlich auf dem Schirm hast, zu sagen, ja, wir müssen wieder die Kräfte aufbauen und deswegen bekommt der eine oder andere eine Pause, ist alles okay. Aber ich bin eher ein Freund davon, im Rhythmus zu bleiben, auch als Spieler. Und dann in der 45. raus oder in der 60. raus, da wäre ich ein Freund von, hat er sich verzockt? Ich würde sagen, hier hat er sich verzockt. Zumal die Niederlage von Bayern München, du hättest rankommen können, ja, in der Bundesliga. Genau, wärst an 5 Punkte,
also
hättest du das Spiel gewonnen.
Ja.
Aber ich bin kein Freund davon. Ich glaube, du machst die Spieler auch ein bisschen unzufrieden und gefrustet. Ich glaube, das sieht man vor allen Dingen an der Körpersprache bei Schick.
Clemens, wart ihr so gut oder war schon zu spüren, dass Leverkusen angenockt ist und vielleicht auch durch diese Rotation einfach qualitativ nicht optimal aufgestellt auf dem Feld?
Ich glaube schon, dass wir einen guten Zeitpunkt erwischt haben, um gegen Bayer Leverkusen zu spielen. Sicherlich war es für uns wichtig, gerade auch nach den vergangenen Wochen, im Februar, der nicht so gut lief, Bielefeld mit einem katastrophalen Spiel, dass wir eine Reaktion sehen. Die haben wir schon gegen Wolfsburg gesehen. Und gestern haben wir schon eine Mannschaft von uns auf dem Platz gesehen, die miteinander wirklich sehr, sehr gut gegen den Ball gearbeitet hat. Wir haben nicht viele Möglichkeiten zugelassen für die Leverkusener. Und in Summe muss man auch sagen, wenn man das ganze Spiel betrachtet, dann war es schon auch ein verdienter Sieg. Wir hatten noch die ein oder andere Möglichkeit, auch eine Abseitssituation. Also es ist schon so, wie gesagt, zu einem guten Zeitpunkt Leverkusen erwischt. Leverkusen aus dem Rhythmus gekommen so ein Stück weit und wir haben es auch gut umgesetzt gestern.
Ich weiß nicht, wann du immer im Stadion bist. Also, du reist ja nicht unbedingt immer noch mit der Mannschaft, aber irgendwann hast du dann den Zettel, da siehst du die Aufstellung, siehst du auch die Aufstellung von Bayer Leverkusen. Hast du dich nicht gewundert?
Ich habe auf den Zettel geguckt und habe gedacht, die haben noch eine richtig gute Bank.
Ja.
Also da kann noch mal richtig was von der Bank kommen. Also wenn du, ich meine, wir reden hier über Weltklasse-Spieler. Ne? Ja. Also da werden 5 oder 6 oder 7 ausgetauscht und dann kommen aber auch noch ein dementsprechendes Kaliber auch rein. Und als ich mir dann gestern die Ausstellung angeschaut habe, habe ich gesagt,
da ist immer noch schwer zu
richtig,
spielen.
Ne? Ja, da aber ist richtig so. Qualität vorhanden.
Ja. Vielleicht kann es ja auch so ein bisschen sein, ich hatte schon den Eindruck nach all den Reaktionen unter der Woche, nach dem 0-3 bei den Bayern, dass die alle vom Kopf her unfassbar enttäuscht waren. Also du kannst bei den Bayern verlieren, aber zumindest noch eine realistische Chance fürs Rückspiel. Und deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass du auch Leute bringen wolltest, die vielleicht dieses negative Erlebnis jetzt nicht so in den Klamotten haben. Ich finde nun, da bin ich bei Stefan, 7 immer extrem viel, weil die Leute haben ja so auch noch nie zusammengespielt. Wenn du 4 oder 5 wechselst, dann behältst du eine Achse da und die Automatismen sind da. Aber wenn du dann irgendwie alle so zusammentust, die sonst auch immer berechtigte Ansprüche dafür stellen, dann kannst du diese Automatismen nicht mehr haben.
Ja.
Ich glaube trotzdem, dass Alonso All-in gehen wollte für den Dienstag. Jetzt muss man mal sehen, was er überhaupt noch an Personal zur Verfügung hat. Aber auf der anderen Seite hat er 2 Jahre jetzt so viel richtig gemacht. Ich würde sagen, es war eine seiner schlechteren Wochen bei Bayer Leverkusen.
Er hat es hinten, haben wir das eingeblendet, auch dieses Zitat, er hat es so gesagt, ein Scheißtag für uns.
Und auch, sein Deutsch wird besser.
Auch für ihn, ja. In dem Fall kommt er klar auf den Punkt. Ja, absolut. Ja, du hast natürlich recht, dieses Spiel auf, oder dieser Blick auf die Champions League, sozusagen da die Leute zu schonen. Aber das ist immer die Frage, ob das Sinn macht, ob es nicht mehr Sinn macht, im Rhythmus zu bleiben irgendwie und dann Leute, wie du sagst, ja, früher rauszuholen vielleicht.
Als Spieler willst du im Rhythmus bleiben, als Spieler willst du immer spielen. Und dann kannst du das ja steuern, als Trainer zu sagen, so, du spielst die erste Halbzeit, dann gehst du raus und dann gucken wir auf den Dienstag. Dann ist es auch okay, aber 7 an der Zahl, ich meine, jetzt hat er die Quittung dafür bekommen, er hat gesagt, gestern war ein Scheißtag, das Problem ist, Mittwoch war auch schon ein Scheißtag gegen Bayern München, also schon 2 Scheißtage und jetzt gucken wir mal auf den Dienstag, was da passiert. Also wichtig für eine Mannschaft ist es immer vor allen Dingen die Achse, dass die steht und die muss spielen und die können das auch 3-mal die Woche spielen, also die kennen den Rhythmus. Das ist ja nicht das erste Jahr, dass sie international spielen. Ne?
Wir gucken mal ins Spiel, gucken auf das 0-1, auf euer erstes Tor, Schmied. Und da geht natürlich auf außen ein Fehler von Hermoso voraus, Stefan. Ein kapitales Ding, ne?
Ja, kapitales Ding in die Füße der Bremer. Aber da spielen sie dann auch gut, ne? Also richtig gut, die Vorbereitung auch. Aber bei so einem Fehler bist du halt im Zentrum dann auch extrem offen. Ne? Also genau in die Füße gespielt, hier den Kopf hochgenommen, guter Ball, sehr guter Ball.
Der ist gut. Es war im Endeffekt was sehr, sehr effektiv. Und da musst du halt sagen, wenn du eine Chance haben willst, in Leverkusen zu gewinnen oder auch bei den Bayern zu gewinnen, dann musst du natürlich aus diesen Möglichkeiten, die wenigen Möglichkeiten, die du bekommst, da musst du dann wirklich effektiv sein. Und auch wie es André macht, muss man auch ehrlicherweise sagen, er hält den Ball, er behält die Ruhe, spielt genau im richtigen Moment. Jens sieht Romano noch und muss man schon sagen, das brauchst du dann eben auch, um da zu punkten.
Und den macht er aber dann auch gut, ne? Die Ballannahme und dann auch ruhig zu bleiben und den dann da so rein
und die kurze Ecke zu nehmen, nicht die lange, wo die zwei Leverkusener kommen.
Schieß mal, schieß. Aber hat er gut gemacht.
Ja, vor allem, weil er ja damit sogar noch ein bisschen verzögert, ne? Ja, ja. Das war wieder das Werder so aus der Hinrunde, muss man auch ganz ehrlich sagen. Und ihr wart ja sicher auch auf scharf gestellt, gerade nach der Negativkritik. Triffst dann auf eine Mannschaft, wo es gerade ganz anders läuft. Und ich finde, deshalb darf man auch Werders Anteil nicht zu gering sehen.
Da muss man auch sehen, das Gleiche wie bei Bochum, Respekt vor dieser Leistung.
Absolut, also, ja klar.
Ist, die haben ja auch richtig gut gespielt. Ja. Ihr habt gut gespielt, Bochum auch.
Und ich meine, also wie du richtig sagst oder wie wir richtig sagen, ist es ja immer so ein bisschen in der Natur der Sache, dass man dann häufig sich erstmal Leverkusen anschaut, wie konnten die das verlieren. Wir werden ja später auch noch über Bayern München sprechen, wie die zu Hause ein 2-0 verspielen können. Aber man muss ja auch einfach die Leistung von Werder Bremen honorieren. Vor allem das erste Tor, fand ich, war wirklich richtig schön gespielt. Fehler ausgenutzt. Und weil wir über Rotation bei Leverkusen sprechen, bei Werder Bremen auf der anderen Seite, die sind jetzt, glaube ich, ist es das dritte oder vierte Jahr von euch in der ersten Liga wieder? Dritte, glaube ich, ne? Ich meine, ihr habt ja wirklich auch eine Achse aus der zweiten Liga mitgenommen. Romano Schmid, der das Tor macht, der war in der zweiten Liga mit dabei. Ihr habt Weiser noch in der zweiten Liga mit am Start gehabt. Und einfach, dass du da so eine geschlossene Achse mitnimmst, die dann auch in der Bundesliga performen kann, das zeigt sich, finde ich, dann auch positiv in solchen Spielen, weil das Jungs sind, die eingespielt sind und die eben auch einfach dann die Qualität haben, an einem guten Tag bei Leverkusen zu schlagen.
Das stimmt schon. Bei uns ist auch dieses Rhythmusthema, was du auch vorhin gesagt hast. Als Spieler kannst du das. Du kannst jeden dritten Tag spielen. Und wir hatten jetzt gerade auch in der Rückrunde, Januar, Februar, viele Probleme, weil wir oft wechseln mussten. Gerade unsere Innenverteidigung, der verletzt ausgefallen, gelb gesperrt, Rotsperren auch noch gehabt. Und da merken wir schon, dass wir das dann nicht auffangen können.
Ihr könnt das nicht so kompensieren wie so eine Mannschaft, eigentlich wie Bayern 04 Leverkusen. Die es aber gestern eben auch nicht konnten. Und so ein bisschen hat man das Gefühl, die letzte Spannung ist raus bei Leverkusen. Vielleicht auch durch dieses Champions League-Erlebnis. Ein Bild von der Bank als Boniface, der auch so ein bisschen, sagen wir mal, semi-motiviert so wirkt. Also wirklich sich da komplett seiner Müdigkeit hingibt. Also er ist jetzt sozusagen noch nicht ganz bereit, gleich reinzukommen. Stefan, ist das sinnbildlich? Oder?
Ja, der hat ja viele Spielminuten in den Beinen, nämlich gar keine, mehr oder weniger.
Dein Boniface hat ja
Schuss eingefangen.
Wenn es nicht läuft, wird alle in diese Dinge natürlich noch mehr analysiert. Aber ich glaube, das Ergebnis gegen Bayern, das hat einfach Leverkusen den Zahn gezogen. Und vor allem nicht nur das Ergebnis, sondern das Wie. Also dass plötzlich, du gehst da hin und denkst, du eroberst die Welt erneut und dann gibt es sowas auf die Mütze, das haut rein.
Und was du sagst, ist glaube ich auch richtig, der wäre ganz gerne nach Saudi-Arabien gegangen, der Boniface, und hätte viel Geld verdient.
Er hatte ja schon vergangene Woche Grund genug, sich aufzuregen und hat das ja auch
du hast ja,
sehr viel gemacht.
Du hast ja eigentlich, war Boniface ja eher gesetzt, dann hat Schick so stark gespielt. Jetzt spielen sie in den großen Spielen beide nicht. Und das hat er jetzt in der Liga gemacht, wo vor 3 Wochen die Bayern hergespielt wurden in Leverkusen, wie ich es noch nie gesehen habe. Aber trotzdem hast du kein Tor gemacht, obwohl du das Spiel gewinnen musstest. Jetzt spielt wieder keiner in der Champions League. Ich glaube schon, dass dann, wenn die Ergebnisse nicht stimmen, diese Unzufriedenheit bei diesen Spielern natürlich sich irgendwann äußert. Obwohl Uli weiß das ja auch, der hing ja früh mit seiner Kamera, als das alles angefangen hat, genau auf der gegenüberliegenden Seite. Du wartest ja auch nur auf solche Bilder, ne?
Was war das, als du auf der gegenüberliegenden Seite warst? So ein Fußballpaparazzo praktisch, ja?
Praktisch. Wir haben immer so Nachdrehs gemacht mit Zeitlupenkameras und da waren eigentlich die Reaktionen das fast Schönere wie die schönen Tore.
Ja, da hat er hat sozusagen war stilbildend
ganz
für
genau.
den Fußball.
Und als Praktikant durfte ich mal mitgucken, das war sehr interessant.
Deswegen.
Ja, klar.
Deswegen, das ist alte Schule, ja. Wir machen einen Spot, ein paar Hinweise von unserem Sportwettpartner und in 89 Sekunden machen wir hier weiter. Im Stahlwerk Doppelpass. Bis gleich. Willkommen zurück. Wir sind mittendrin in der Diskussion über Leverkusen gegen Werder Bremen 0-2, das Endergebnis. Und es ist ja schon angeklungen, man muss dann auch den Bremern echt mal ein Kompliment machen. Und das ruht in einer eigentlich sehr schwierigen Phase, die sie hatten in diesem Jahr bisher.
Also ich muss sagen, dieser Auswärtssieg von Werder Bremen kam doch sehr, sehr überraschend, denn sie waren im Februar von allen drei Profiligen das schlechteste Team, haben alle Spiele verloren, 4 an der Zahl, dazu eben das Ausscheiden im Pokal gegen Arminia Bielefeld, haben sich 13 Gegentore gefangen, Anfang März auch nochmal gegen Wolfsburg verloren, Zetterer im Tor, unsicher, die sind runtergerutscht in der Tabelle auf Platz 12. Also es hat nichts erstmal angedeutet, dass sie gegen Leverkusen gewinnen, aber dann fahren sie zum amtierenden deutschen Meister und holen eben einen Auswärtssieg ohne Gegentor, etc. stark, viel Selbstbewusstsein. Und wir fragen uns natürlich jetzt schon, Clemens Fritz, was ist denn plötzlich passiert? Frühlingsgefühle, woher kommt plötzlich dieser Wandel?
Ja, wahrscheinlich ist es wirklich das Wetter. Nein, wir haben natürlich, du hast es angesprochen, wir hatten einen katastrophalen Februar mit dem Ausscheiden dann in Bielefeld. Das war noch so ein Stück weit das i-Tüpfelchen dann auch. Und wir haben viel gesprochen. Wir haben das natürlich auch klar analysiert. Ole auch ganz klar die Fehler angesprochen, die Mannschaft auch in die Pflicht genommen, miteinander zu reden, nicht übereinander zu reden. Man muss auch sagen, in den letzten Wochen haben wir auch öffentlich nicht das beste Bild auf dem Platz abgegeben, weil wir einfach zu viel diskutiert haben miteinander, anstatt uns zu unterstützen. Und da haben wir auch nochmal darauf hingewiesen und gesagt, jeder Einzelne muss das Bestmögliche einbringen und auch dem Erfolg unterordnen. Das ist ganz entscheidend. Und dass wir da eben auch nur gemeinsam rausgehen können. Also wir haben da wirklich extrem viele Gespräche auch geführt und die Mannschaft, das hat man auch gemerkt, wir haben eine sehr, sehr selbstkritische Mannschaft, die sich auch selber in die Pflicht genommen haben, eine Reaktion zeigen wollten. Ich habe es vorhin gesagt, wir haben gegen Wolfsburg schon eine Reaktion gesehen, vergangenes Wochenende. Und jetzt natürlich mit Leverkusen. Sicherlich war uns das auch vorher klar, dass wenn wir nach Leverkusen fahren, dass wir da nicht hoch gewinnen. Aber wir hatten gestern wirklich einen sehr, sehr guten Tag. Leverkusen nicht den besten. Von daher ist es wirklich gut und auch wichtig für uns, jetzt diesen Turnaround geschafft zu haben.
Clemens, wenn ich darf.
Du darfst immer.
Ja, danke, Flo.
Gerne.
Wenn ich kurz nur einhaken darf.
Wer bei Uli Köhler gelernt hat, ja, als Praktikant, der darf immer.
Er darf dazwischenhauen.
Ja. Und wenn der Fastenzeit ist. Clemens, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, bin jetzt gerade aufgemerkt, in der Vorrunde wirkte das alles total geschlossen. In der Kabine, die Mannschaft hat auch ein bisschen Selbstvertrauen ausgestrahlt, was man vielleicht in den letzten Jahren nach dem Aufstieg, Konsolidierung. Und jetzt so diese Interviews nach den Spielen oder, wie du sagst, auch dieses Anmachen auf dem Platz untereinander. Und dann sagt der Bittencourt, ich gehe jetzt mal in die Kabine und dann rasiere ich mal einfach alle durch. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass diese Fraktion der Alten, er zum Beispiel und Duxch und diese jungen Himmelstürmer, so ein Stay und Linn und sowas, die ihr auch alle gekauft habt, was in der Vorrunde alles brillant zusammengepasst hat, dass da so ein paar Lücken aufgeklafft sind. Das hat mich erstaunt aus der Ferne. Und deshalb habe ich mir heute mal vorgenommen, dich danach zu fragen.
Ja, aber es ist ja immer so, wenn es gut läuft, dann sind vielleicht so manche Sachen, kleinere Probleme, die werden gar nicht angesprochen, die werden einfach ignoriert, weil es läuft halt. So, und irgendwann kommst du an den Punkt, es läuft nicht mehr. Emotionen sind dabei, eine hohe Frustration, vielleicht auch nicht auf dem 100-prozentigen Fitnesslevel, was du für dich selber brauchst. Du bist mit dir selber unzufrieden und dann kommen natürlich solche Themen, ploppen dann auf.
Aber es war krass gegenüber der Hinrunde, ja, ne? Hast du das auch so empfunden, stimmt, so ein bisschen die Etablierten und die Neueren oder die Jüngeren? Schon.
Und deswegen ging es ja auch darum, miteinander zu sprechen und nicht übereinander zu sprechen. Das haben wir ja auch öffentlich angesprochen. Ole ist da auch sehr klar in seinen Aussagen. Und das Entscheidende ist im Endeffekt, dass wir, und das haben wir auch den Jungs gesagt, ich finde es gut, wenn es auch mal Reibereien gibt. Ich finde es gut, wenn es mal ein bisschen dynamischer wird. Aber auf dem Platz musst du eine Einheit sehen. Und das ist das,
was Clemens, jetzt so hat das auch was damit zu tun, dass ihr in der Hinrunde ja so performt habt, dass sozusagen auch die Spieler sich vorstellen konnten, nächstes Jahr europäisch zu spielen und jetzt sagen, einige da enttäuscht sind?
Bisschen Fluch der guten Tat gewesen, ne?
Definitiv.
Also, weil du ja im Dezember, Januar, wenn du irgendwo zwischen Platz 8 und 12 gestanden hast, wusstest du ja gar nicht, wo du dich bewegst, weil es waren irgendwie gefühlt 3 Punkte auf Europa, wahrscheinlich sogar noch weniger. Und ich weiß jetzt nicht, wie eure interne Zielsetzung ist, die wirst du wahrscheinlich nicht verraten, aber...
Doch, verrate ich dir. Wir haben vorher, haben wir auch extern kommuniziert, wir haben gesagt, 40 Punkte plus, so schnell wie möglich, und dann schauen wir, was passiert. Aber man muss schon auch sagen, dass wir haben die Messlatte hochgesetzt, auch für uns selber. Wir haben im Dezember einen hervorragenden Dezember gespielt.
Ihr wollt ja nicht eigentlich nur der Verein sein, der sagt, wir wollen die Liga halten.
Ich finde ganz einfach, wir als Werder Bremen, wir müssen den Anspruch haben, auch mutig sein zu dürfen. Ja. Mutig sein, uns Ziele zu setzen und nicht jedes Jahr in die Saison zu gehen und sagen, wir wollen nur nicht absteigen. Dann kommen wir nicht weiter, dann entwickeln wir uns nicht weiter. Wir wollen uns weiterentwickeln, wir wollen wachsen und das ist für uns das Entscheidende. Und natürlich, die Fallhöhe, die haben wir selber höher gelegt, durch wirklich eine gute Hinrunde. Ja. Und bei uns allen war natürlich auch so der Gedanke, ja, mal schauen, mit dem Wissen, die Saison ist noch lang. Trotz alledem sind wir selber auch unserem eigenen Anspruch jetzt zu Beginn des Jahres auch nicht gerecht geworden.
Ich finde es ja ganz interessant, weil Bremen kommt ja immer irgendwo an als hehrer Ort der Ruhe. An der Weser ist alles in Ordnung, alle lieb, manchmal ein bisschen langweilig, aber alles okay. Aber ist doch schön, wenn es mal kracht.
Also. Bei uns knirscht das auch mal. Also das muss, ich meine, das muss ja auch so sein, ne? Wenn du zu viel Ruhe hast.
Nur Harmonie ist meistens nicht leistungsförderlich.
Dann kommst du nicht
aber,
weiter.
Aber was ihr, also wir wollen so ein paar Themen auch mal sportlich bei euch ansprechen. Und was euch ja, würde ich sagen, seit Füllkrug so ein bisschen fehlt, ist einer der... der mal 15 plus Tore macht oder sowas. Und dafür habt ihr André Silva geholt, auch geliehen. Aber das funktioniert noch nicht so richtig.
André Silva hat nicht nur den Schuh verloren. Der Stürmer sucht auch verzweifelt nach seiner Torgefahr. Seine Bilanz in Bremen, 5 Spiele, 0 Tore. Auch bei größten Chancen kein Erfolg. Vor 4 Jahren schießt der Portugiese für Frankfurt noch 28 Saisontore. Doch von dieser Form ist der Bremer Winterzugang aktuell meilenweit entfernt. Wir fragen, wie kann man André Silva aus seinem Tief holen, Herr Fritz?
Wie könnte das gehen? Und ich muss mal gucken, dass was ins Schweinchen kommt. Muss da nur der berühmte Knoten mal aufgehen?
Ich glaube, das Wichtige...
3 Euro von mir.
Ja, jetzt muss er aber.
Ja, mach ja. Ich will ja mal jetzt hier den Bann brechen. Nein, wie kann man ihm helfen, sag mal, das, was er ja ohne Zweifel hat an Qualitäten, auch bei euch irgendwie auf die Straße zu bringen?
Ich denke, Vertrauen ist ganz wichtig. Und natürlich weißt du auch, wenn du im Winter dich mit dem Markt beschäftigst, wir haben über den André Silva gesprochen, wenn der in seiner besten Verfassung gewesen wäre, dann hätten wir als Werder Bremen uns gar nicht
beschäftigt. Hätte der nicht bekommen, ja.
Und wir wussten natürlich auch, dass er keinen Rhythmus hat, dass ihm die Spielpraxis fehlt. Und haben für uns auch gesagt, wir trauen uns das aber zu, ihn dahin zu bringen. Wir haben uns das natürlich auch angeschaut. Wie spielt ihr? Was ist der Unterschied? Leipzig-Werder. Wir sehen in ihm schon einen Spieler, der in unser Spielsystem sehr gut reinpasst. Und jetzt ist es einfach wichtiger und ich finde schon, dass es da auch eine Entwicklung oder dass eine Entwicklung zu sehen ist. Es ist natürlich unglücklich, dann den Elfmeter verschossen. Ja. Du zweifelst an dir, kommst zu einem neuen Verein im Winter, dann hatten wir eine schlechte Phase, wo es auch nicht so einfach ist, dich als neuer Spieler dann eben auch zu integrieren. Ich bin aber trotzdem überzeugt davon, wenn wir ihm Vertrauen schenken, und man hat das gestern auch gesehen, wir haben über das erste Tor in Leverkusen gesprochen, das macht er hervorragend, verzögert noch ein bisschen, spielt rein, hat er auch seinen Anteil dran. Und ich finde schon, dass man bei ihm jetzt auch sieht, dass das in die richtige Richtung geht.
Und solche Transfers musst du ja machen als Werder Bremen. Diese opportunistischen, dass du dich auf dem Markt umschaust, wer ist vielleicht gerade nicht an seinem Leistungszenit, aber wer wäre tendenziell vielleicht auch zu gut für unsere Mannschaft. Ihr habt das ja auch vor 2 Jahren, war es, meine ich, mit Keita probiert. Da hat es jetzt leider aus verschiedensten Gründen nicht geklappt. Aber das ist ja auch der Pull-Faktor, den man als großer Traditionsverein hat.
Gutes Wort, Pull-Faktor.
Ja, ne?
Hör ich sonst immer nur bei der Migration.
Habe ich mir vor der Show extra aufgeschrieben, dass ich das mal sage. Also Spaß beiseite. Aber ja. Ich meine, das muss sie ja nutzen als Traditionsverein, weil das eben dann für ein Leihgeschäft zum Beispiel oder für einen Spieler, der eben vor 3-4 Jahren noch ein ganz anderes Standing hatte, eine Chance ist, sich da zu beweisen, weil... Klar, also dass das jetzt von einem auf den anderen Tag nicht funktioniert, wäre dann schon irgendwo zu erwarten, weil der war, glaube ich, bei Leipzig Stürmer Nummer 4, Stürmer Nummer 5.
Ja, er hat nicht diese Spielpraxis bekommen. Genau. Wir wollten uns aber breiter aufstellen und wir haben auch gesehen, wir haben Marvin Ducksch, der angeschlagen war im Dezember, im Januar, Justin Ginma verletzt, Keke Topp verletzt. Und wir wussten einfach, dass wir jeden Einzelnen brauchen. Wir haben das jetzt gesehen, letztes Wochenende auch 3 Stürmer ausgefallen. Von daher, wir werden jeden Einzelnen brauchen. Wir sind froh, dass André bei uns ist.
Stefan, wie siehst du sozusagen die Möglichkeiten für Werder, den Rest der Saison möglichst gut zu spielen und noch einigermaßen oben noch mal ranzukommen? Ist das möglich? Weil so viele Punkte sind es nicht.
Ja,
aber
das ist schon richtig. Ich glaube, gestern war schon mal ein Big Point, dass man nicht mehr die Augen nach hinten richten müsste. Weil das fing, glaube ich, an in den letzten Wochen. Niederlage, die nächste Niederlage. Und irgendwann denkst du, warte mal, wir müssen unseren Kopf mal drehen und nach hinten schauen. Und es wurde immer enger. Jetzt habt ihr 33 Punkte. Ja, das tut dem Verein gut, aber ich wäre jetzt nicht so vermessen zu sagen, wir richten den Blick jetzt nach oben. Ich glaube, diese 40 Punkte eventuell plus, ich glaube, das ist das Ziel und das sollten sie einsammeln. Aber mit Europa, da sehe ich Werder Bremen in dieser Saison nicht.
Wir machen jetzt eine kurze Unterbrechung, sprechen gleich weiter über Werder Bremen, natürlich auch über die Zukunft von Ole Werner. Da hat man ja auch mal so ein bisschen eine Pause in die Verhandlungen reingefügt, wobei Clemens ja schon gesagt hat, wir wollen mit ihm weiterarbeiten. Wie es da weitergeht, werden wir vielleicht nach der Pause erfahren. Und wir sprechen über den BVB, wo Niko Kovac nicht so wirkt, als wäre Dortmund irgendwie ein Jungbrunnen, sondern er hat in der kurzen Zeit, die er da ist, schon ganz schön Körner gelassen und stellt fest, irgendwie geht nichts vorwärts beim BVB. Wir sind gleich zurück im Stahlwerk Doppelpass.
Und kommt Schmidt, oder?
Wir sind zurück beim wunderbaren bayerischen weiß-blauen Himmel hier im Airport Hilton in München zum Stahlwerk Doppelpass mit Hajo von Hadel und folgender Runde. Clemens Fritz ist da und wir sprechen über Werder Bremen gerade. Was ja auch noch auffällt, wir hatten gerade das Thema André Silva, was auffällt eigentlich so über die letzten Jahre, ihr kriegt eigentlich immer sehr, sehr viele Gegentore. Ja, wir haben mal geschaut, das sind 69 im Schnitt pro Saison. Warum ist das eigentlich so? Wir gucken mal rein.
Das Bundesligaspiel in Leverkusen bringt zwei höchst überraschende Erkenntnisse. Erstens, Bremen kann auswärts gewinnen. Zweitens, Bremen kann auswärts sogar zu Null spielen. Ein positiver Ausrutscher. Denn Werder hat in der Bundesliga schon seit 10 Jahren massive Defensivschwächen und kassiert viel zu viele Treffer. Im Schnitt fast 60 Gegentore pro Saison. Besonders gravierend in dieser Spielzeit schon 17 Treffer nach leichten Fehlern bei eigenem Ballbesitz. Gegen Leverkusen verteilt Bremen mal keine Geschenke. Trotzdem, warum ist die Bremer Defensive so selten konstant?
Gibt es darauf eine einfache Antwort?
Ich könnte es mir jetzt einfach machen und sagen, es war schon immer so, auch zu meiner Zeit, da haben wir nun mehr Tore geschossen, als wir bekommen haben. Das hat sich jetzt ein Stück weit gedreht. Es ist schon so, dass wir mutigen, offensiven Fußball spielen wollen. Das haben wir in der zweiten Liga umgesetzt. Wir sind in die erste Liga gekommen und haben auch gesagt, auch da wollen wir diesen mutigen, offensiven Fußball weiterspielen. Trotz alledem muss man sagen, in Summe haben wir in den letzten Wochen viel zu viele Gegentore bekommen.
Und die Tatsache, dass ihr nach einfachen Ballverlusten relativ viele Gegentore bisher in dieser Saison bekommen habt, ist das dieser Spielweise, die du gerade skizziert hast, geschuldet? Oder gibt es da auch noch ein paar substanziellere Themen?
Ja, auch dann Probleme. Will man das natürlich verhindern. Aber man hat schon gesehen, wenn wir in die Rotation müssen, auch aufgrund von Verletzungen, aufgrund von Sperren. Gerade in der letzten Kette mussten wir in den letzten Wochen immer wieder auch die Spieler wechseln. Und dann kommen wir ein Stück weit auch aus unserem Rhythmus raus, verlieren die Sicherheit, dann kommen die Ergebnisse nicht, dann fehlt dir das Selbstvertrauen, die Überzeugung fehlt dir dann. Und wir haben gerade in den letzten Wochen auch gesehen, dass jeder einzelne leichte Fehler auch relativ schnell bestraft wurde und uns auch die Effektivität nach vorne gefehlt hat.
Stefan, mir geht's ja so, ich freue mich ja eigentlich, wenn Mannschaften Fußball spielen wollen, wenn sie mit dem Ball spielen wollen, wenn sie was kreieren wollen, wenn sie nicht nur gegen den Ball spielen, wie das ja viele in der Bundesliga machen, damit auch erfolgreich sind. Wie geht's dir da eigentlich?
Nein, das ist ja grundsätzlich ein guter Ansatz. Also das, was ihr in der zweiten Liga gespielt habt, eben diesen offensiven Fußball und das Spiel so versuchen, in die gegnerische Hälfte zu drücken, das ist ja gut. So, jetzt kommst du in die erste Liga, willst dasselbe Spiel spielen, macht euch auch sympathisch und war ja auch erfolgreich, auch in der Hinrunde. Nur, der Clemens hat es ja gesagt. Wenn du
naja, dann auch die ersten zwei Bundesliga-Jahre waren ja auch
genau, genau, aber wenn du dann eben diese Ausfälle hast, Rot-Sperren oder überhaupt Sperren, Gelb-Sperren oder Verletzungssorgen, wenn dir dein Kapitän wegbricht mit Friedl als zentraler, defensiver Spieler, der enorm wichtig ist für das ganze Gebilde in der Abwehr, dann bist du geschwächt. Und dann kommen diese Möglichkeiten eben für die Gegner, die dann eiskalt bestraft werden. Aber sie gehen nicht weg von ihrer Philosophie. Und das finde ich wieder gut. Und das zeichnet auch ein Ole Werner aus, zu sagen, warte mal, wir haben jetzt so und so viele Gegentore. Jetzt legen wir Hauptaugenmerk auf die Defensive und vergessen das Offensive. Also ich finde eigentlich gut, dass ihr den Weg weitermacht. Einfach auch mit der Gefahr, dass du dir eben diese 60 fängst. Aber trotzdem, ihr habt 33 Punkte. Ich glaube, euer Problem oder ein kleines Problem bei euch ist ja auch die Heimschwäche. Also ihr seid ja auswärts sehr stark, ja, haben schon 6-mal gewonnen auswärts, aber zu Hause bekommen sie es nicht wirklich gebacken, nur 3 Siege. Und ich glaube, wenn ihr das so ein bisschen drehen könnt oder angleichen könnt, dann seid ihr auf jeden Fall auf einem guten Weg.
Woran liegt das eigentlich? Ich meine, also Weserstadion, Megastimmung, tolle Unterstützung. Eigentlich müsste das ja, eine Festung sein. Ja?
Gute und berechtigte Frage. Ehrlich gesagt habe ich da auch keine Antwort drauf. Weil es ist schon so, dass wenn man sieht, auch den Support, den wir haben zu Hause bei uns im Stadion. Früher sind die Vereine zu uns gekommen, da hatten sie vielleicht ein Stück weit mehr Respekt, noch auch ins Weserstadion zu kommen. Aber das ist auch ein Ansatz, den wir weiter verfolgen. Wir wollen einfach auch zu Hause, wir müssen uns zu Hause auch stabilisieren und da auch bessere Ergebnisse erzielen.
Aber kann es vielleicht auch sein, bei dem einen oder anderen, wenn ich zum Beispiel euren Keeper hole, ich halte Zetterer für einen guten Bundesliga-Keeper, jetzt wird er sogar vor 3-4 Wochen gehandelt im Umkreis der Nationalmannschaft, vielleicht als Nummer 3, dann hast du den einen oder anderen Spieler, wo man sagt, der hat eine Entwicklung, Friedel war früher ein Unsicherheitsfaktor, jetzt ist er ein Kapitän und ein Stabilisator, Effe hat es gerade gesagt. Es ist ja auch was anderes, ob du mal spielst, wie Zetterer, kommst dann rein und alle sagen, hey, der macht das aber ganz gut. Oder ob du Nummer 1 bist, alle gucken auf dich drauf, größere Erwartungen. Damit muss der ein oder andere ja wahrscheinlich auch mal fertig werden, oder?
Nein, definitiv. Und man muss ja auch sagen, Zetti war ja auch sehr selbstkritisch, auch nach dem Spiel jetzt gegen Wolfsburg.
Ich glaube, das war er krank, der hätte eigentlich nicht spielen sollen vielleicht, oder?
Ja, im Nachhinein kann man darüber auch diskutieren.
Also hat er selbst gesagt, irgendwie. Das war vielleicht nicht so schlau zu spielen.
Definitiv. Trotz alledem ist es wichtig und auch gerade, wenn ein Spieler auch mal einen Fehler macht, wir machen alle Fehler. Bei einem Torhüter hat es natürlich noch mal eine andere Auswirkung, aber da finde ich es noch mal umso wichtiger, dass du als Verein und auch als Trainer den Spieler stärkst.
Ich möchte nicht unhöflich sein, aber wir machen alle Fehler. Sorry, das sind jetzt 3 Euro. Also, endlich mal, endlich haben wir ihn. Und ich nutze die paar Akkorde und den Zwischenapplaus, um mal zur Ruhe zu geben, denn du hast wieder Fragen aus unserer Community. An Clemens Fritz.
Ja, bei Frag den Stargast haben wir natürlich wieder weitere Fragen gesammelt, die an dich gehen, Clemens. Und demnach möchte hier jemand wissen, auf welchem Tabellenplatz wird Werder die Saison abschließen?
Ja gut, das ist ja, schauen wir in die Glaskugel. Also unsere Erwartungshaltung ist, dass wir unser Ziel, was wir ausgesprochen haben, also die 40-plus-Punkte, dass wir das erreichen. Sicherlich ist es so, dass es uns natürlich auch wirtschaftlich gut tun würde. Jeder Tabellenplatz, auch im TV-Ranking, würde uns natürlich auch gut tun. Und wenn wir am Ende einen einstelligen Tabellenplatz erreichen, wäre das sicherlich für uns auch eine gute Saison.
Okay, ein bisschen, nicht eine ganz klare Antwort, aber ich nehme die jetzt.
Also auch einstelliger Tabellenplatz.
Ist eingeloggt. Welche Philosophie verfolgst du beim Scouting und der Kaderplanung, um Werder Bremen nachhaltig in der Bundesliga zu etablieren?
Entwicklung. Wir wollen uns entwickeln, wir wollen junge Spieler entwickeln, wir wollen natürlich auch unsere Nachwuchsspieler stärken, unsere Ausbildung auch im Nachwuchsbereich verbessern, weil wir uns als Verein sind, als Entwicklungsverein, der Spieler eben entwickelt, auf das nächste Niveau hebt. Und das ist für uns auch wichtig, dass wir Spieler kaufen, Spieler verpflichten, die wir weiterentwickeln, um sie im bestmöglichen Fall dann auch wieder weiterverkaufen zu können.
Dingchi, Woltemade und so, da ist es ja schon so gewesen.
Da ist es nicht so gut gelaufen, muss man ehrlicherweise sagen. Gerade bei Nick Woltemade, dessen Vertrag wir ja verlängern wollten, der dann ablösefrei leider zum VfB Stuttgart gegangen ist. Bei Ehren muss man sagen, wir hatten zur damaligen Zeit nicht den Platz in unserem Kader für ihn. Er hat eine hervorragende Saison gespielt in Heidenheim. Es gab eine Klausel, die gezogen wurde, was dann in dem Moment auch total okay war.
Ja. Und natürlich ist für unsere Fans auch immer noch spannend, wie deine eigene Karriere war. Da heißt es, was war dein lustigster und kuriosester Moment in der Kabine? Hast du da einen kreiert?
Da gab es sicherlich einige. Ich habe jetzt keinen speziellen im Kopf. Sicherlich ist es für mich, ich bin lange bei Werder geblieben. Für mich ist es ein gutes Gefühl, den Verein von Grund auf zu kennen. Ich habe ja auch damals, also ich durfte ja auch ein Trainee-Programm machen, wo ich die einzelnen Abteilungen durchgegangen bin. Ich sehe das für mich schon als Vorteil an. Ich habe jetzt aber nicht so einen kuriosen Moment, den ich jetzt hier irgendwie preisgeben könnte.
Nicht der eine, der einem dann direkt einfällt. Ne? So, und abschließend, ihr habt die Festung des Stadions schon angesprochen. Hier heißt es, heißt das Stadion bald nur noch Weserstadion?
Wir sind in Gesprächen aktuell und sicherlich wäre es auch wünschenswert, einen Partner zu finden, bei dem wir den Namen Weserstadion erhalten können. Das ist unser Ziel. Versprechen können wir da nichts, weil es ist eben auch für uns enorm wichtig, da wirtschaftlich zu denken und dementsprechend auch zu handeln, weil das sind natürlich auch Einnahmen, die uns aktuell fehlen.
Das war's. 4 schnelle Fragen. Dankeschön. Frag den Stargast.
Dankeschön. Und was bei Bremen natürlich auch immer fast schon zur DNA gehört, ist, dass Trainer lange da sind. Wir denken an Rehhagel, wir denken an Schaaf. Und auch Ole Werner könnte ja vielleicht so eine Ära prägen.
Ole Werner ist mit 36 Jahren aktuell der jüngste Bundesliga-Trainer und trotzdem schon einer der dienstältesten. Doch seine dritte Erstligasaison mit Bremen verläuft nicht wirklich konstant. In der Vorrunde spielt sein Team wie ein Europapokalanwärter, in der Rückrunde wochenlang wie ein Absteiger. Aktuell befindet sich Werder im grauen Mittelmaß. Tritt Werner in Bremen auf der Stelle oder holt er genau das heraus, was der Kader hergibt? Und wie sieht seine Zukunft bei Werder aus? Wollen Sie mit Ole Werner verlängern, Herr Fritz?
Wollen Sie?
Gerne.
Ja?
Wir haben einen Trainer, der uns, seit er bei uns ist, sukzessive weiterentwickelt hat. Ole hat uns übernommen auf dem 10. Tabellenplatz in der 2. Liga. Er hat uns zum Aufstieg geführt, danach zum sicheren Klassenerhalt im letzten Jahr an 2 Punkten international gescheitert. Also man sieht eine Entwicklung. Und für mich ist das Entscheidende auch, Ole ist ein Trainer, der sehr, sehr klar ist in seiner Spielphilosophie, der den Jungs Lösungen mit an die Hand gibt. Er ist ein Trainer, der sich vor seine Mannschaft stellt. Aber er ist auch ein Trainer, der auch mal öffentlich Dinge anspricht, die ihm auch nicht so gut passen. Und ich finde, da hat er wirklich eine sehr, sehr gute, sehr, sehr gute Mischung. Und von daher, wir sind absolut überzeugt.
Nun hatte man so den Eindruck, es wären jetzt gerade, wir machen mal ein Stoppschild, wir reden jetzt nicht weiter über eine mögliche Verlängerung. Und das wird ja dann sofort interpretiert, als ob Zweifel sozusagen bestehen an einem Weiterarbeiten mit Ole.
Ja, zu Recht. Also wenn sie jetzt noch 5-mal verlieren, dann wird es halt auch eng. Das ist halt so.
Ja, eben. Aber ist das wirklich so der Grund gewesen, dass man ja erstmal die sportliche Entwicklung jetzt abwarten will? Oder?
Also zunächst einmal, es gibt keinerlei Zweifel an Ole. Wir sind absolut überzeugt von ihm. Für mich passt Ole zu Werder Bremen wie Effe zum Doppelpass.
Aber wenn es keine Zweifel gibt, dann verlängert man doch.
Genau, und wir haben uns auch inhaltlich ausgetauscht. Wir sind mit seiner Berateragentur im Austausch. Mit Ole spreche ich sowieso jeden Tag. Und wer Ole auch kennt, der weiß, gerade in solchen Phasen, in der wir uns jetzt aktuell befinden, weil es ist ja auch nicht so, dass wir jetzt durch den Sieg gegen Leverkusen, was super für uns ist, aber dass jetzt alles wieder toll ist und alle Probleme weggekehrt sind. Also wir gehen schon sehr selbstkritisch auch mit der Situation um. Und Ole ist auch auf mich zugekommen, hat gesagt, du Clemens, ich will den Fokus auf dem Hier und Jetzt haben, auf unserer sportlichen Entwicklung und alles andere können wir dann auch später besprechen. Und so sind wir verblieben.
Er hat selbst, Ole Werner, unter der Woche in der Pressekonferenz sich auch ein bisschen dazu eingelassen. Und das war zumindest für mich nicht klar zu interpretieren, was meint er da? Was für Themen sind das, die seit Jahren nicht gelöst sind? Aber hören wir erst mal selber rein.
Für mich geht es darum, diese Situation zu lösen. Wenn man darüber spricht, dass man länger zusammenarbeiten möchte, dann gibt es Themen zu lösen, an denen wir die letzten Jahre nicht weitergekommen sind, die wir angehen müssen. Und das ist das, was ich dazu sagen kann. Also es ist jetzt aktuell nicht mein großes Thema.
Aber was sind das für Themen,
die
letzten Jahre, wo wir nicht weitergekommen sind? Was
meint er damit? Das war natürlich jetzt eine Frage, die in eine Phase fiel, in der alles wirklich fast zum Scheitern verurteilt war, wo ja gar nicht so richtig funktioniert hat. Und,
Aber es war ja diese Woche. Es war jetzt vor dem Leverkusen-Spiel. Ja, du meinst jetzt, es ist Bielefeld passiert, es sind diese ganzen Niederlagen passiert. Okay, klar, aber trotzdem. Er redet ja für einen Zeitraum rückwärts. Sagt, das ist uns seit Jahren kommen wir da nicht weiter. Was meint er damit?
Ja, es ist ja auch die Kritik da, dass wir jedes Jahr diese Schwächephase eben auch haben, wie wir sie jetzt aktuell gerade haben, wie man es auch bezeichnen möchte. Und da wollen wir einfach mehr Stabilität reingehen. Wir sind auch in die Saison gegangen, haben gesagt, wir wollen uns stabilisieren, wir wollen nicht mehr so diese Achterbahnfahrt in unseren Ergebnissen eben auch haben. Aber wir wissen auch, dass wir kadertechnisch natürlich auch eine gewisse Dynamik reinbringen müssen. Und wir haben inhaltlich, wie gesagt, einen sehr, sehr guten Austausch. Wir haben die gleichen Ziele, wir haben die gleiche Vision, an der wir zusammen, gemeinsam arbeiten. Aber es ist natürlich auch klar, wir haben letztes Jahr gesagt, wir wollen unsere Stammspieler halten, haben letztes Jahr keine Transfererlöse erzielt. Dieses Jahr wird es schon so sein, dass wir auch Transfererlöse erzielen müssen, aber dass wir auch eine gewisse Dynamik und Veränderung im Kader auch brauchen, um auch den nächsten Schritt zu machen.
Also du tust dir schwer, das zu präzisieren. Also ich habe sofort eine Interpretation gehabt, nämlich die aller Trainer, ich will bessere Spieler haben.
Ja klar, so, das ist das
wollen wir alle.
Das wäre mein Eindruck auch.
Aber jeder Trainer sagt dann immer, es geht nichts voran, weil wir unseren Kader nicht qualitativ
Weil ich muss die Besten abgeben und ich kriege nicht die Qualität ersetzt oder die Qualität gesteigert. Das ist ja letztlich so das, was Trainer immer zu solchen Aussagen, Stefan, verleitet. Weil du sagst, okay, wir haben das nicht gelöst. Wie sollen wir vorwärts kommen, wenn wir das nicht, wenn wir das nicht ändern sozusagen.
Dabei stecken in der Zwickmühle nicht ganz viele Vereine.
Oh, ganz viele, ja. Und zwar in allen Tabellenregionen, ja.
Genau. Und von daher hat Clemens das ja beantwortet. Ja. Also die Frage, die ja, oder das, was Ole Werner ja in der PK gesagt hat, die Fehler, und das müssen wir abstellen und wir müssen uns da wie auch immer verändern, das hat er jetzt beantwortet, mit der Veränderung im Kader und den Kader eine neue Dynamik zu geben und zu verändern. Aber da ist ja das Problem bei Werder Bremen. Sie können ja nicht einkaufen wie Bayern München, Leverkusen oder viele andere oder RB oder wie auch immer, so viele andere Vereine. Die Möglichkeiten haben sie ja gar nicht.
Trotzdem nehme ich jetzt mit, ihr werdet mit Ole Werner verlängern.
Das ist unser Ziel, das ist unser Anspruch. Ich habe das ja ganz klar gesagt. Wir haben die totale Überzeugung in Ole und wir werden uns auch, wenn die sportliche Situation auch wieder ein Stück weit ruhiger ist, setzen wir uns natürlich auch zusammen und werden dahingehend auch im Austausch bleiben.
Wird das auch so eine Hängepartie wie bei Kimmich? Da sprechen wir auch noch später drüber. Oder kannst du uns versprechen, dass ihr da norddeutsch irgendwie ein bisschen klarer unterwegs?
Versprechen kann ich dahingehend nichts. Ich kann nur versprechen, dass wir in einem guten Austausch sind und diesen Austausch natürlich auch weiter fortführen werden und uns zu gegebener Zeit dann auch in Ruhe zusammensetzen, inhaltlich, aber auch die wirtschaftlichen Themen besprechen.
Aber die Frage ist ja, will Ole Werner überhaupt, wenn es diese Veränderungen nicht gibt? Also es sind ja immer zwei Seiten.
Wir reden wo
ja
liegt immer nur der Ball jetzt gerade? Bei wem? Bei Werder Bremen oder bei
Werder? Aber die Frage ist ja auch, du kannst ja, wenn du sowas sagst wie Ole Werner, kannst du ja grundsätzliche Dinge ansprechen, zum Beispiel Trainingsbedingungen, Infrastruktur, Nachwuchsleistungszentrum, aber da seid ihr ja alle top aufgestellt.
Noch nicht, wir arbeiten
dran. Aber ihr arbeitet dran, das will ich sagen. Also es hat sich
NLZ was brauchen sie noch ein bisschen.
Ja, aber es bewegt sich ja was. Vielleicht war das, dann wäre es was Konkretes. Und das andere ist, was Effe gesagt hat. Du kannst jetzt nicht sagen, wir sind Werder Bremen und haben mal einen Europapokal gewonnen und haben so und so viele deutsche Meisterschaften, sind eine große Marke.
Wir wollen in der Liga bleiben, jetzt, Ende aus.
Das kannst du nicht immer sagen. Du musst vielleicht irgendwann mal versuchen.
Aber so das hat Clemens ja auch schon gesagt.
So ein Weg, wie es Gladbach mal vor Jahren mit Champions League oder Eintracht Frankfurt ist für mich so ein bisschen das Hervorstechende.
Guck mal Mainz an in dieser Saison. Ja?
Klar, aber vom Namen her kannst du sicherlich sagen, es wäre da eine große deutsche Traditionsmarke.
Ja.
Und dass sie da vielleicht irgendwann mal wieder hinkommen. Nur eins vielleicht noch zum Schluss. Vielleicht ist Ole Werner auch jemand mal, der sagt, ich hole hier seit Jahren eigentlich relativ viel raus. Kriege ich eigentlich auch die Anerkennung. Er ist eigentlich ja eher so ein ganz ruhiger Typ. Und ich wundere mich bei ihm eigentlich immer, wenn ich ins Stadion komme, mit ihm ein Interview mache, wie groß der eigentlich ist. Der wirkt eigentlich eher im Fernsehen, weil er so ein ruhiger, bescheidener Typ ist, eher so ein bisschen fast kleiner. Vielleicht ist das auch mal, dass er gesagt hat, ich möchte jetzt auch mal hier aufmerken. Das ist
und ich hab gestern auch noch mal gedacht, der ist erst 36. Ja, Wahnsinn, der jüngste Trainer in der Bundesliga, der drittjüngste in den Top-Ligen in Europa. Und das ist das Gefühl, der ist schon ewig dabei, der ist schon ein ganz erfahrener, auch das. Also vielleicht sehen wir ihn einfach nicht so groß und vielleicht wird er in Werder, in Bremen auch nicht so groß gesehen, wie er vielleicht eigentlich
ist. Aber wir sehen ihn so groß und das ist ja das Entscheidende. Wir haben die Wertschätzung ihm gegenüber und das ist ja auch wichtig. Ole will sich entwickeln, Ole will uns entwickeln. Wir wollen ja nicht verwalten, wir wollen uns ja entwickeln. Deswegen, ich bin da komplett bei dir auch zu sagen, wir können ruhig auch mutig sein und den Anspruch haben, uns Ziele zu setzen. Weil wenn du dir keine Ziele setzt, dann kommst du auch nicht weiter.
Genau. Also dazu passt ja auch die Aussage von Ole Werner auf der Pressekonferenz eigentlich sehr gut. Man kann ihn natürlich super negativ interpretieren, wenn man die 15 Sekunden ohne Kontext nimmt. Und dann heißt es ja gut, der möchte wahrscheinlich abhauen. Aber wenn ich ein Trainer bin und mein Vertrag läuft aus und ich möchte nicht verlängern, dann sage ich wahrscheinlich gar nichts. Das zementiert ja seinen eigenen Anspruch, die Mannschaft weiterzuentwickeln. Mhm. Und wie du es richtig oder wie wir es richtig gesagt haben, das hat er ja in den letzten Jahren wirklich überragend gemacht. Man darf nicht vergessen, der kommt aus einer Situation, da hat Bremen in der zweiten Liga 4-3-3 gespielt und keiner wusste, was machen wir eigentlich mit Duxch und Füllkrug. Der eine ist danach Nationalspieler geworden, im Erstligajahr direkt Torschützenkönig. Der andere macht seitdem auch jedes Jahr seine 10 Scorer und ist ein elementarer Bestandteil von Werder Bremen. Also weiterentwickeln
macht er. Nur, dass es keinen falschen Zungenschlag kriegt. Wir haben das jetzt nicht aus dem Kontext gerissen, sondern das war eine Frage. Und
nein, das habe ich euch aber auch nicht unterstellt.
Ah, das klang so ein bisschen.
Nein, würde ich niemals tun.
Okay.
Ich finde, das
Wichtigste ist, was du vorhin gesagt hast, was Veggie gesagt hat, die DNA. Für was steht Werder Bremen, für welchen Fußball? Das ist heutzutage wichtiger denn je. Eines der Probleme, kommen wir vielleicht noch drauf, von Borussia Dortmund.
Oh ja.
Da weißt du nicht, für was
Uli,
die stehen.
Uli, du weißt schon, wie es weitergeht.
Ich ahne es.
Es ist verrückt. Wir sprechen gleich über den BVB, wo Niko Kovac vielleicht jetzt so langsam merkt, dass er da echt eine richtig schwere Aufgabe übernommen hat. Und die Bilder von den großen Herren auf der Tribüne, das ist auch Lebensfreude pur, die man da sehen darf momentan. Sie holen sich das Knallergehalt und haben vielleicht ein paar Minuten Geduld. Dann geht der Stahlwerk-Doppelpass mit Borussia Dortmund weiter. Bis gleich. Willkommen zurück. zum Stahlberg-Doppelpass. Wunderschöner Märztag in ganz Deutschland und viele, viele Themen, die es zu besprechen gibt. Und eines, was uns eigentlich schon lange Zeit begleitet, mit dieser Farbe da zu tun, mit dem Gelb der Dortmunder. Da dachte man ja jetzt in der Bundesliga, es geht aufwärts. Jetzt waren endlich mal so ein paar positive Ergebnisse da. Ja, Lille war nur eine Hälfte, aber dann eben gestern wieder das Elend zu Hause. Verloren gegen Augsburg. Wie geht's da weiter bei Schwarz-Gelb?
Selbst die Spezialtrikots, die an bessere Zeiten erinnern sollen, bringen den BVB nicht in bessere Zeiten zurück. Dortmund bleibt ein Dauerpatient.
Und unterm Strich haben wir das bekommen, was wir auch letztens gezeigt haben, nämlich nichts.
Der Effekt des neuen Trainers, der nie so richtig da zu sein schien, schon wieder verpufft. Der BVB hat unter Niko Kovac 3 seiner 5 Bundesligaspiele verloren. 2 davon zu Hause im eigenen Stadion. Unter Kovac ist dem BVB selbst die Heimstärke abhanden gekommen. Auch unter Defensivspezialist Kovac bekommt der BVB unerklärliche Gegentore. Ein Kader 380 Millionen Euro schwerer als der von Augsburg, jetzt sogar punktgleich mit dem FCA. Über das internationale Geschäft muss man nicht mehr reden. Wann kommt denn der Kovac-Effekt? Oder kommt er überhaupt nicht?
Stefan, kommt er noch? Oder ist das eigentlich auch unfair, wenn man jetzt von Nico erwartet, dass er dieses große Problem, was offensichtlich da in Dortmund herrscht, alleine löst?
Ich glaube, das Problem liegt sehr, sehr tief, nämlich im Kader. Und da musst du ran. Und das wiederum ist nicht das Problem von Niko Kovac in meinen Augen. Er ist erst ein paar Wochen da, hat auch keine wirkliche Stabilität reingebracht. Okay, die 2 Siege in der Bundesliga gegen Union oder gegen Pauli, wo man dann gedacht hat, oh, jetzt marschieren sie und jetzt wieder dieser Rückschlag. Sie sind eben nicht stabil genug. Und dann ist die Frage, was gibt überhaupt der Kader her? Hat er überhaupt die Qualität, um oben mitzuspielen, Champions League-Qualifikation oder überhaupt sich zu qualifizieren für Europa? Das bezweifle ich und ich glaube, das zeigt die Mannschaft mehr oder weniger Woche für Woche.
Wir wollen gleich hier in der Runde da noch ein bisschen weiter drüber reden, aber wir haben ja gerade einen kurzen Ausschnitt von Niko Kovac aus der Pressekonferenz gehört. Ein bisschen länger und ausführlicher wird das noch deutlicher, was er momentan von der Leistung seiner Mannschaft hält. Niko Kovac.
Ich kann es relativ klar und auch kurz ausführen. Wir haben heute schlecht gespielt. Überhaupt nicht das gemacht, was wir wollten, beziehungsweise was wir vorgegeben haben. Dementsprechend keine Chancen kreiert, keine Torgefahr, keine Aggressivität, keine Intensität, keine schnelle Ballzirkulation. Und unterm Strich haben wir das bekommen, was wir auch letztens gezeigt haben, nämlich nichts.
Ja. Und hier, das ist aber eine Totalabrechnung mit seiner Mannschaft,
ja, und
oder?
Hier ein Satz ganz entscheidend. Die Mannschaft hat nicht das umgesetzt, was wir vorgegeben haben. Dann weißt du, wo das Problem ist.
Vor allen Dingen, er wurde ja geholt, damit man sagt, die Basics, für die er immer gestanden hat, Organisation, Defensivstärke, ja, die kriegen mal eine Mentalität rein. Das hat er ja überall eigentlich geschafft. Es war ja immer die Frage, kann er was nach vorne entwickeln?
Kann er das längerfristig ganz auch genau halten, weil es oft im zweiten Jahr dann ein bisschen runterging.
Ja, oder bei, ne, den Bayern hat dann am Ende vielleicht so ein bisschen die Spielidee gefehlt. Es ist ja alles verpufft. Es gab auch eigentlich gar keinen Effekt, außer gegen Sporting Lissabon, die ganz andere Probleme haben und 2 Siege in der Liga. Und ich würde Effe 100% zustimmen mit dem Kader. Es fehlt auch das Besondere. Du hattest früher einen Aubameyang, einen Bellingham, einen Sancho. Das waren alle Spieler in Holland. Die waren was Besonderes. Ich sehe keinen Besonderen. Ich sehe gute Spieler, die mal entweder wie Julian Brandt funktionieren über ein paar Wochen oder dann mal nicht. Ich sehe einen Pascal Groß, der hat es in der Premier League sehr gut gemacht, aber ist er der Führungsspieler? Ich sehe den falschen Kapitän mit Can. Ich sehe Leute wie Schlotterbeck, die stellen sich immer vor die Kamera und sagen, wir spielen indiskutabel, aber es ändert sich nichts. Dann hat man sich viel zu lange bräsig in der Rolle irgendwie zufrieden gegeben. Wir sind der zweite Leuchtturm des deutschen Fußballs. Sind sie lange schon nicht mehr. Leverkusen hat ihnen den Rang abgelaufen, weil sie auch die Titel nicht gewonnen haben, die sie bisher hatten. Und das Letzte muss man dann vielleicht sagen, auch die Führungsschwäche. Also Aki Watzke war früher einer, der war bissig, der war frech, der hat die Bayern mal attackiert. Jetzt zieht er sich so ein bisschen zurück, ist immer noch da. Ricken ist ein Suchender in dem neuen Job. Matthias Sammer motzt ein bisschen dazwischen. Mislintat haben sie jetzt entsorgt. Also ganz ehrlich, das ist ein, ich weiß gar nicht, wo man da anfangen sollte im Moment.
Ja, und dann, du hast es zusammengefasst, sagen wir mal so, ja?
Simon. Ich wollte sagen, und dann kommst du ja auch in einen Bereich, und das eigentlich, wenn du in den Bereich kommst, weißt du immer, da ist richtig Druck drauf, dass du sagst, ist eigentlich egal, wen du da als Trainer hinstellst, weil die Probleme sind ja so tiefgründig und die fangen nicht in der Saison erst an, sondern schon Jahre zuvor, wo Fehlentscheidungen getroffen worden sind. Man kann natürlich darüber reden, ob das eine gute Idee war, Nuri Sahin als so unerfahrenen Trainer so einen Lehrposten bei Borussia Dortmund zu geben. Und man kann vielleicht auch darüber reden, ob Niko Kovac jetzt die richtige Entscheidung war. Aber wie der Verein sich als Gesamtbild selber präsentiert, in den letzten 2 Jahren würde ich jetzt mal als groben Zeitrahmen nehmen, wo es halt wirklich dann sehr weit nach unten gegangen ist, das ist einfach ungenügend. Und das fängt an mit den simpelsten Sachen, wie zum Beispiel einfach das bloße Verweigern der Realität. Im letzten Jahr ist man über eine gute Leistung in der Champions League weit gekommen, ins Finale. Das war eine gute Leistung. Und
man hat kaschiert, was in der Liga nicht...
Ja, und das muss man so sagen. Wenn man in dieses Finale kommt und das nicht gewinnt, hat man im Normalfall nichts davon. Natürlich ein bisschen Geld und du warst im Finale, das ist prestigeträchtig. Aber im Normalfall, wenn wir nicht über diese Champions-League-Reform sprechen, würde Borussia Dortmund dieses Jahr gar nicht erst in der Champions League teilnehmen. Und dieser Lerneffekt hätte eigentlich schon in der letzten Saison einsetzen müssen. Aber jetzt sitzt man hier irgendwie an Spieltag 24 auf Tabellenplatz 10 und merkt, dass es eigentlich für das Niveau mittlerweile nicht mehr reicht.
Ja, und die Frage ist ja, ist man immer noch in dem Modus, wo man sagt, naja, irgendwie vielleicht schaffen wir es ja doch noch? Oder muss man jetzt die Realität irgendwann mal einsehen, was du sagst, Realitätsverweigerung? Wir sind nur noch Mittelklasse. Wir sind gar nicht mehr das, wo wir uns eigentlich sehen. Und jetzt Schlüsse ziehen, die dann vielleicht in 1, 2, 3 Jahren dazu führen, wieder dahin zu kommen, wo man sich immer noch sieht.
Also nur Mittelklasse wollte ich jetzt auch nicht sagen, weil das, ich meine, es gibt ja Spieler in diesem Kader.
Naja, du bist jetzt Zehnter.
Nein, aber schon lange. Aber man darf das, genau das ist der Fehler. Ja. Du sagst, du hast einen Kader, der 400 Millionen oder 380 kostet, also muss der mehr können. Nein, es ist immer nur, ich habe Edin Terzic gestern auch auf der Tribüne gesehen,
ja.
Der hat seine Mannschaft sicher sofort wiedererkannt, weil es war wie immer. Ja, es hat, wenn es darauf ankommt, geht nichts, wenn du zweimal machen willst. Also stimmt die Zusammenstellung des Kaders nicht. Und da sind wir auch wieder vorhin bei der DNA. Für welche Art von Fußball steht der BVB? Also ich habe keine Ahnung. Also ich weiß es nicht. Es sind viele Spieler, aber du hast keinen Trainer. Nuri Sahin hat das versucht, ging komplett in die Hose. Und das hast du mit Niko Kovac jemand, der stabilisieren soll, der aber grundsätzlich kein Trainer ist, der moderne Spielideen entwickelt. Das hat jetzt nichts mit Kovac, es gibt verschiedene Arten.
Ja, ja.
Kovac ist so einer, der stabilisiert und kommt auch nicht in die Köpfe rein, dass sie mehr als zweimal hintereinander rennen.
Also aber ich stimme dir so zu 50% zu, weil ich würde
also
schon sagen...
Also 50, okay.
Vielleicht machen wir 51 raus.
Okay, absolute Mehrheit.
So. 50 plus 1 muss bleiben.
Guter ja.
Punkt. Nein, also ich stimme dir natürlich zu, dass du Spieler dort hast, die einfach an ihr Leistungsniveau nicht rankommen. Aber trotzdem muss es ja der Anspruch sein, von einer Mannschaft wie Mainz 05 oder dem SC Freiburg zu stehen. Ich meine, Freiburg ist irgendwie im internationalen Geschäft aktuell auf Platz 5. Die waren sogar auf dem 4. Und die machen salopp gesagt auch nicht viel anderes, als hinten gut zu stehen und irgendwie mal einen Standard reinzuschlagen. Wenn selbst das nicht funktioniert, stimme ich dir zu, da musst du an die Mannschaft gehen. Aber das Problem ist ja so tiefgründig, dass ich eben nicht nur bloß auf den Kader schauen würde, sondern in welchen Rollen werden die Spieler eingesetzt. Ja. Und wenn ich mir Emre Can anschaue, da bin ich mir zu 100% sicher, der hilft mindestens 14 Bundesligisten mehr als nur gut weiter. Aber als Kapitän weiß ich nicht. Für einen Julian Brandt gilt genau das Gleiche. Das ist, bin ich mir zu 1 Million% sicher, für einen Champions League oder Europa League Verein, ist das ein Spieler, den willst du unbedingt in deinem Kader haben und der kann deine Stürmer, deine Offensivspieler in Szene setzen, wie wahrscheinlich wenig andere in dieser Liga. Ob der dann gleich auf Wirtz- oder Musiala-Niveau
ja,
ist,
aber wie,
das
wie,
ist dann Niko Kovac exklusiv. Lass mich das noch kurz zu Ende bringen. Die Frage ist halt, ist das die Nummer 10 von Borussia Dortmund und sollte das einer deiner ersten 2, 3 Spieler sein, wenn es darum geht, wie du eben auf die Mannschaft blickst? Und da sag ich, wurde in den letzten Jahren einfach der Fehler gemacht, dass man Spieler in Rollen und Positionen gedrückt hat, die sie so eigentlich nicht ausfüllen können. Und da sind wir dann beim Problem. Gibt es vielleicht doch ein Hierarchieproblem? Fehlen Führungsspieler? Weil das sehe ich sowohl bei Brandt als auch bei Emre Can nicht.
Stefan, diese 5 Spiele von Niko Kovac, das war Stuttgart, Bochum, St. Pauli, Union und Augsburg. Davon sind 3 verloren worden. Wir beschreiben dieses Problem, aber wenn wir mal ein bisschen weiter vorausschauen, wie kann dieser Verein da rauskommen? Wie grundlegend müssen die Entscheidungen sein, was den Kader angeht? Didi Hamann hat gestern gesagt, man müsste jetzt mal großflächig entlassen sozusagen. Das geht ja auch nicht so einfach. Also wie kommst du raus aus dieser Zwickmühle, in der du dich jetzt befindest als BVB-Verantwortlicher?
Vielleicht sind die Spieler, die da sind, gar nicht so gut, wie sie denken. So. Mhm. Das, die nächste, also eine Frage ist ja auch, wenn du sagst, der Kader hat einen Marktwert von was? 370 Millionen? 400 Millionen? Wer errechnet das denn? Das muss ja ein Mensch geben, der das errechnet. Mhm. Wie war der drauf, als er das errechnet hat? Hat der Kader wirklich diesen Wert?
Ja.
Weil wenn Aki Watzke sagt, ja, und wenn wir uns nicht international qualifizieren,
macht können wir
das
zwei
macht
Jahre
ja
aushalten.
Gar nichts, weil dann verkaufen wir ja 2.
Wen denn?
Ist das die Rechnung, um erfolgreich Fußball zu spielen? Natürlich nicht. So geht das nicht. So, wir haben jetzt den Kader mal durchgenommen. Ne? Wenn du Hummels verlierst, einen Reus verlierst, die ja schon Unterschiedsspieler waren zu ihrer guten Zeit, ist ja klar. Das aber nicht ersetzt, weil Dortmund hat keine Führungsspieler. Dann hast du ein Riesenproblem und dann hast du eine Baustelle. Ich finde es auch schwach. Also eigentlich finde ich es gut, wenn Spieler sich hinstellen, nach dem Spiel vor die Kamera treten und die Dinge auch klar ansprechen. Schlotterbeck wurde genannt, Emre Can macht das auch mal. Aber dann müssen die auch liefern. Also ich als Trainer würde doch erwarten, mein Führungsspieler oder möchte gern Führungsspieler stellt sich vor die Kamera und spricht Dinge klar an. Dann muss er das auch ändern. Dann muss er das auch ändern auf dem Platz.
Ja. Wobei, da würde ich Schlotterbeck als einer der wenigen noch rausnehmen.
Ja, aber es fängt du hast auch gestern wieder gesehen, ich finde auch bei dem Tor schon, wenn wir uns das mal anschauen, das Tor der Augsburger, wie lang der Ball unterwegs ist.
Aber doch nicht nur das Tor, das ganze Spiel beschissen war das. Ja. Also als Dortmund-Fan, du gehst ins Stadion, du hast ein tolles
aber
Wetter,
guck mal, das
du
Ding willst fliegt den Sprung und schaffen, fliegt, keiner ist da, dann
weil
fällt er da hinten rein.
Weil jeder die Verantwortung auf den anderen schiebt. Jeder sagt,
aber ist
du
da irgendeiner
schon,
sauer, ist da...
Aber Flo, es ist doch auch so ein bisschen...
Aber normal als Spieler holst du doch den Ball aus dem Tor, scheißt die Jungs in 5 Sekunden zusammen und zwar richtig und sagst so, jetzt drehen wir das Ding noch.
Aber wer soll es denn zum Beispiel machen? Also wenn
es ist ja keiner da.
Genau, wenn wir jetzt mal über Emre Can sprechen, das ist ein Mannschaftsspieler, der in seinen Aufgaben sicher auch funktionieren kann. Aber ich höre dann immer, der hat gespielt bei Bayern, der hat bei Liverpool gespielt, bei Juventus gespielt. Der muss hier vorangehen. Ich sehe ihn nicht als überragenden Sechser. Ich sehe ihn auch nicht als überragenden Innenverteidiger. Ich sehe ihn als guten Spieler in einer funktionierenden Mannschaft, den du auch als Positionsspieler in der Nationalmannschaft bringen kannst. Aber ist das jemand, bei ihm hatte ich am Anfang das Gefühl, der bekommt die Kapitänsbinde. Der hat erst mal geguckt, wie steht die mir, wie laufe ich damit? Dann hast du jemanden, nein, ich sehe ihn nicht so überragend, wie das
Becky, aber eins muss ich sagen, Emre Can ist immer der Watschenmann.
Nein.
Und das ist einer, der versucht, mit seiner, der hat die Mentalität, die vielen abgesprochen
wird. Ja, aber
Uli, er ist der Watschenmann, der alles abkriegt, kann aber in seinem Rahmen einfach.
Ja, aber ich habe nur beim Kapitän angefangen. Schlotterbeck zum Beispiel, finde ich, hat gute Anlagen. Er sagt immer das, was gerade Effe auch gesagt hat, stellt sich hin, ja, das ist schiefgelaufen. Dann erwarte ich aber auch in einem der nächsten 3 Spiele eine überragende Leistung von ihm. Dann hast du einen Breyer geholt aus Hoffenheim. Da sagen alle, das ist ein Supertalent, aber der kommt doch erst mal in diesen Verein. Pascal Groß war überragend bei Brighton, konntest du überall einsetzen.
Ja, komplett
ist
richtig.
Von der Mentalität her auch nicht der vorangeht.
Aber da sind wir
Wo
doch
ist
wieder,
der Spieler, der vorangeht gerade
ja, aber
im Moment?
Das ist doch nicht
alles
das Problem von Emre, von Schlotterbeck und von Groß. Das
dann ist
das
Problem, aber von der
Zusammensetzung diese Gruppe
dieser
zusammengestellt hat.
Ich wollte gerade sagen, genau. Und das Problem, du hast jetzt Spieler aufgezählt, ein Emre Can, wie wir uns jetzt darauf geeinigt haben, der kann vielen Bundesligisten weiterhelfen. Der ist ja nicht hingegangen und hat gesagt, ach Leute, ich würde übrigens ganz gerne mal die Kapitänsbinde anprobieren. Nein. Vielleicht steht ihr mir ganz gut.
Aber er
gut
wurde
und
von jedem immer weiter befördert.
Und ja, aber es geht ja auch darum, wie präsentiere ich als Verein einen Spieler und wie stärke ich ihn. Und er war von Tag 1 an, wurde er präsentiert als Kapitän auf Probe. Es wurde darüber diskutiert, ob Schein ihn als Kapitän behalten möchte. Und so machst du jemanden einfach kaputt.
Du hast genau ihn vielleicht nicht stark gemacht damit.
Ja, genau, und genau das Gleiche bei Julian Brandt. Ich kann mich doch nicht als Trainer hinstellen und den auf einmal völlig irrational auf einen Level mit Wirtz und Musiala reden. Also das macht doch ein Spieler in der Öffentlichkeit noch lächerlicher, als er gerade
so war. Aber jetzt ganz kurz eine Frage.
Weil ich war Kapitän, warte mal jetzt.
Ja.
Ja.
Hallo, wo kommt denn hier die Schärfe rein?
Aber irgendwann musst du aber liefern. Also heißt, du wirst Kapitän, Du hast das Vertrauen des Trainers, musst du irgendwann auf dem Platz 90 Minuten lang abliefern.
Ja.
Du kannst mal eine Delle haben, zwei, drei Spiele.
Ja, und deine Mitspieler besser machen und mitreißen.
So, aber irgendwann musst du liefern. Und wenn du das nicht tust, und das ist ja eindeutig bei Borussia Dortmund, dass das überhaupt nicht läuft in dieser Saison, dann musst du reagieren und dann musst du an die Spieler ran.
So, und jetzt eine letzte Frage, bevor wir, sorry Simon, aber sonst läuft uns ein bisschen die Zeit weg. Eine letzte Frage an dich, Stefan. Müssten Sie jetzt eigentlich gegen Lille ausscheiden, damit Sie endgültig wach werden in der Reaktion?
Vielleicht wäre das die richtige Reinigung. Um mal zu sehen, um nicht zu verwischen, zu sagen, oh, jetzt sind wir im Viertelfinale, oh, da können wir vielleicht noch ins Halbfinale und eigentlich ist ja doch alles gut. Wahrscheinlich wäre das das Beste für Dortmund, um mal knallhart zu erkennen, so geht es definitiv nicht weiter und jetzt müssen wir an den Kader.
Bin ich anderer Meinung. Wir sollen weiterkommen, egal warum. Und
ich drücke die Daumen, nicht falsch
verstehen. Erkennen müssen Sie das jetzt schon. Also das alles
wenn
andere
Sie es jetzt Zusatz. Nicht verstanden
aber
haben,
es verwischt dann werden Sie es niemals so sehen. Es verwischt viel. Der Sieg gegen Lissabon, die erste Halbzeit. Wir reden hier von einer guten ersten Halbzeit gegen Lille. Ja. Ja, Entschuldigung, also das verwässert und das verwischt und das darf nicht sein. Deswegen ja die Aussage auch von Aki Watzke. Und wenn wir es nicht schaffen international, dann verkaufen wir halt ein. Nein, wir müssen da rein. Wir müssen uns qualifizieren für den internationalen Wettbewerb. Du kannst doch nicht hingehen als Verantwortlicher des Vereins und sagen, und wenn wir es nicht tun, dann verkaufen wir halt ein. Stell dir mal vor, bei Bayern München wird das einer sagen. Ja. Weißt du, was da los wäre?
Aber wir merken, BVB emotionalisiert, nicht nur unsere Runde. Und es ist einfach momentan traurig mit anzuschauen, was für große Probleme die mit sich rumtragen und dass sie die nicht lösen. Wir machen eine kurze Unterbrechung. Hinweise von unserem Sportwettpartner 1Spot. Und dann geht's weiter mit dem FC Bayern München. Und das sah gestern auch nicht gerade großartig aus. Zurück beim Stahlberg Doppelpass. Hier wird immer noch heiß diskutiert zwischen Reggie und Effe. Aber wir sind schon beim anderen Thema, das leitet jetzt Ruth ein. Es ist ja lang, lang her, dass Bochum zuletzt in München gewonnen hat. Aber du hast es rausgesucht, ne?
Das ist vollkommen richtig. Wir haben natürlich nachgeguckt und gekramt. Also eigentlich war ja dieser Bochum-Sieg bei den Bayern in zweierlei Hinsicht historisch. Sie haben zum ersten Mal, also die Bochumer, gegen einen Tabellenführer in ihrer Bundesliga-Geschichte gewonnen. Und ja, jetzt kommen diese vielen langen Jahre, dass es her ist, dass Bochum in Bayern bei den Münchern eben gewonnen hat. 33 Jahre, 28. August 1991, da gab es ein 2:0. Und Effe wird sich vielleicht erinnern. Er war nämlich mit dabei, konnte es aber auch nicht verhindern. Frank Benatelli hat getroffen, auch Heiko Bonan. Und da sehen wir es nochmal. Das war also ein 2:0 Erfolg. Effe, ja, müssen wir nochmal nachfragen, ne? Jupp Heynckes war der Trainer und Oliver Kreuzer sah damals übrigens auch noch in der ersten Halbzeit eine rote Karte. Also Geschichte wiederholt sich ein bisschen an der Stelle. Jetzt haben ja die Bochumer sogar einen Rückstand aufgeholt. Klar, wir müssen über die rote Karte sprechen bei den Bayern und über diese Riesenrotation. 10 Rotationen gab es ja von Vincent Kompany. Er hat nur eben auf Goretzka, den Ex-Bochumer, gebaut im Wechsel zur Champions League unter der Woche. Also das war dann auch zu viel des Guten. Da kann ich auch noch mal aus dem Archiv zitieren, nämlich Jupp Heynckes hat das auch mal gemacht, 10 Rotationen, 12 Jahre ist das schon her. Der hat allerdings gewonnen gegen Freiburg. Also wenn man so viel rotiert, dann muss man es halt auch richtig machen wahrscheinlich. Jetzt bitte zu euch.
Ja, Stefan, gar nicht auf 91. Du konntest da nichts machen. Du warst ja ganz alleine da auch auf der Seite.
Gegen 5.
Gegen 5, genau. alles gut. Ja. Aber du hast, vorhin bei Leverkusen diese Rotation von 7 Spielern schon kritisch gesehen. Wie kritisch siehst du es denn dann, jetzt bei Kompany 10 Mann draußen zu lassen, 125-Jahr-Feier, Jubiläumstrikot? Geht das? Oder
nein, das kannst du nicht machen. Das kannst du nicht machen. Warum? Das kannst du den Zuschauern nicht anbieten. Nein, das kannst du einfach nicht machen. Also 10 an der Zahl, 10. Wie soll denn das funktionieren?
Also die sind Zuschauer ja trotzdem noch alles Nationalspieler.
Nein, du hast das ja gerade gesagt. Ja, aber man hat ja gesehen, also die einzig gute Erkenntnis bei diesem Spiel war, dass die Qualität der, die hinten dran sind, eben nicht reicht, um bei Bayern München Stammspieler zu sein. Bis auf die eine oder andere Ausnahme. So, das ist die Erkenntnis, die positive Erkenntnis. Aber du hast einen tollen Spieltag, du hast ein Heimspiel, 125 Jahre Geburtstag, ausverkauftes Stadion, Sonnenschein. Und dann bietest du das den Zuschauern an? Also das finde ich schon sehr grenzwertig, auch im Hinblick auf die Mannschaften, die unten stehen. Und jetzt rede ich von Kiel, jetzt rede ich von St. Pauli, jetzt rede ich von Heidenheim. die natürlich denken, Bochum fährt nach München, was denkt denn, also nicht nur die Spieler, was denkt denn jeder? Pff, da ist die Wahrscheinlichkeit so gering, dass Bochum dort punktet. Also das ist auch nicht fair denen gegenüber, muss ich sagen, das macht man nicht.
Aber das geht ja in Richtung Wettbewerbsverzerrung von dir.
Quatsch.
Aber
das ist da, nee, das, aber so, das hast du ihr gerade gesagt.
So klingt
gesagt.
Das für mich.
Nein, das hast du gesagt, das Wort, das sage ich nicht. Aber es ist nicht fair den Mannschaften unten
also gegenüber. Bayern ist doch nicht verantwortlich. Jede Mannschaft hat gleich viele Spiele. Und wenn Vincent Kompany da jetzt die erste Mannschaft spielen
lässt. Du kennst doch nicht 10 auswechseln.
Uli, du kennst irgendwas.
Doch nicht 10 Leute auswechseln.
Das kann er ja, hast du ja gesehen.
Ja, und was ist das Ergebnis?
Ja, dass sie 2-0 geführt
okay.
haben, dann
das
eine rote
okay.
Karte bekommen haben und es dann nicht zu Ende gebracht haben.
Wir haben auch mal rotiert.
Das war
die eine oder andere Position, aber du, doch nicht 3 Blöcke. Doch nicht 3 Blöcke. 10 Leute sind 3 Blöcke und das kannst du nicht machen.
Aber das Entscheidende ist, du brauchst so eine gewisse Achse, das was Thomas wohl auch gesagt hat.
Ja. Und das der Einzige war Goretzka, der gespielt hat, der Zentrale.
Es gibt dir eine Stabilität im Endeffekt. Ja. So, die brauchst du. Ich finde 10 auch zu viel. Trotz alledem muss man sagen, und da bin ich bei dir, Uli, Bayern hat 2-0 geführt.
Ja.
So. Und ich würde da auch nicht von Wettbewerbsverzerrung sprechen.
Nein,
das ist jetzt nicht so, dass
es klang so ein bisschen.
Du hast es gesagt, ich habe es nicht gesagt, du hast es
nicht gesagt. Ja. Aber ich meine,
Sie führen 2-0, aber dann haben sie eben nicht die Stabilität. Früher haben wir es runtergespielt, easy, mit wenig Kraftaufwand. Ja. Aber ich wiederhole mich, ich stelle doch lieber die Jungs von Anfang an. Ein Kane will immer spielen, das weißt du. Jeder will spielen. Und dann hole ich sie in der Halbzeit, mache ich die erste Rutsche weg.
So,
und in der 60. die zweite. Und dann ist doch alles gut.
Also Effe hat doch insofern recht. Jetzt stellen wir uns nur mal vor, Bayern München ist im Meisterkampf. Der ist so eng vielleicht wie letztes Jahr gegen Leverkusen. So, und dann spielen die gegen Eintracht Frankfurt. Und Eintracht Frankfurt spielt im Europapokal-Halbfinale. Und dann macht Dino Topmöller, lässt 7 Ersatzspieler spielen. Dann möchte ich aber mal Uli Hoeneß. Dann leuchtet aber vom Tegernsee bis hierhin, leuchtet aber alles in Rot. Also das schwöre ich dir. Also,
das ist nicht korrekt.
Nein, deshalb, ich finde es völlig okay zu rotieren und die Bayern haben ganz andere Ziele.
Im Maßen.
Genau. Und Clemens hat auch recht, wahrscheinlich, wenn es die rote Karte nicht gibt. Aber trotzdem 10 als gegnerische Mannschaft im Abstiegskampf bin ich auch darauf angewiesen, dass Bochum halt nicht überall gewinnt. Und ich finde 10 ist schon echt hart.
Trotzdem, die rote Karte kam, da hat Bochum schon das erste Mal getroffen gehabt. Da stand es nur noch 2-1. Ja, also klar müssen sie dann die zweite Hälfte zu 10 spielen. Aber irgendwie finde ich, auch wenn du sagst, Stefan, und glaube ich zu Recht, man hat jetzt gesehen, warum viele nicht für die erste Elf sich qualifizieren momentan. Trotzdem finde ich, ist die Qualität, die dann da auf dem Platz steht, allein die Namen, muss doch reichen, um Bochum nach einer 2-0-Führung zu Hause auch zu 10 noch zu schlagen.
Nein? Ich finde es respektlos gegenüber Bochum, dass man sagt, ja gegen Bayern, gegen 10 Bayern müssen gegen 11 Bochumer automatisch gewinnen. Nein, müssen sie nicht.
Nein, die haben aber doch geführt. Die haben doch geführt.
Ja, aber dann langt es halt nicht gegen 10 Mann. Und dann hast du noch einen Sacha Boey dabei, um einen zu nennen, der halt einfach in dieser Mannschaft ein Fremdkörper ist, nicht dabei ist. Und
nur 30 Millionen gekostet.
Was weiß ich. Und dann kriegst du noch einen. Ja, aber alle anderen, ich finde, Vincent Kompany hätte die Prügel bekommen, hoch 7, wenn der mit voller Kapelle aufläuft und blöderweise, wie jetzt bei Wirtz, verletzt sich er, Musiala. Und es geht um alles für die Bayern am nächsten Dienstag. Also ich kann es komplett
aber nachvollziehen. Aber Uli, zwischen 5 wechseln und 10 wechseln ist doch immer noch ein Unterschied.
Die aber haben es ist doch legitim, ist doch wurscht.
Ja, aber
ist
die haben doch
für Bayern ist doch vollkommen egal, wie viele Punkte die machen in der Bundesliga.
Also aber jetzt, dafür jetzt normalerweise gewinnt Werder nicht in Leverkusen. Also sag mal, nimm mir es nicht krumm. Aber wenn Leverkusen gewinnt, dann ist der Meisterkampf wieder spannend. Ich meine, also du kannst
ja, aber das ist ja dann das Problem von Leverkusen, dass sie das Spiel nicht ziehen. Ja, oder das habt ihr dann
aber das wäre dann auch das Problem von Bayern, wenn du zu Hause gegen Bochum verlierst.
Also ich meine, du hast ja nur, wenn du in der Champions League oder international spielst, so einen breiten Kader. Und ich meine, Serge Gnabry hat den Elfmeter verschossen, der verdient 15 Millionen im Jahr. Ich weiß nicht, wer das
kannst
bei Werder verdient.
Kannst du trotzdem mal einen Elfmeter verschießen?
Ja,
das ist nicht
also das hat mit dem Geld nichts zu tun.
Wie viele Spieler sind merkt, das bei euch, 15
man,
Millionen
man merkt aber auch bei dem Serge, das merkt man halt ganz einfach auch. Ne? Das ist immer wieder bei dem Thema Stabilität, Rhythmus.
Und
ich würde auch gar nicht sagen, dass die es gar nicht verdient haben. Aber denen fehlt eben auch diese Spielpraxis, der Rhythmus aktuell, um diese Lücke bei 10 Wechseln dann eben auch zu füllen. Das muss man auch sagen.
Genau,
das
gehört auch ein Stück weit so weit halt dazu. Nicht mit einem Bouillet. Die spielen im Training mal zusammen und ich bin nun wirklich nicht als Bayern-Freund bekannt, aber was du sagst, Kimmich zum Beispiel, da habe ich noch nie meckern gehört darüber, dass die im 3-Tages-Rhythmus spielen. Effe hat es doch eben erklärt, die Spieler spielen doch auch eigentlich ganz gerne und natürlich kannst du 3-4 Spieler rausholen, aber nicht 10. Genau. Also ich finde, das geht nicht.
Ja. Und Kimmich ist der gute Hinweis von dir, über den sprechen wir nämlich, weil irgendwie ist der, ist der Vertrag immer noch nicht verlängert und man fragt sich, woran hakt's eigentlich? Das nach einer kurzen Unterbrechung und Ihnen viel Glück mit dem Knallergehalt. Holen Sie sich's einfach. Bis gleich. Willkommen zurück beim Stahlberg Doppelpass. Kurz nach eins, wir sind beim Bayern-Thema und Stefan kam gerade aus der Pause zurück und hat gesagt, stell dir mal vor, Leverkusen würde heute spielen. Ob dann der Alonso auch so rotieren würde, ja, wenn sie nachlegen können. Also muss man sich alles auch überlegen, ist sehr interessant, was da so alles an Überlegungen passiert ist offensichtlich bei den Trainern und was für Konstellationen dazu führen würde, dass man eben nicht so handelt, dass man nicht 10 oder 7 draußen lassen würde. Wir kommen aber, Ruth, zum Thema Jo Kimmich. Irgendwie warten wir alle drauf, dass jetzt endlich mal weißer Rauch aufsteigt und es heißt, ja, er hat jetzt verlängert beim FC Bayern, aber noch ist der Moment nicht da.
Nee, bislang sehen wir noch nichts. Also was ist mit der Vertragsverlängerung? Die Bayern hatten ja das Angebot zurückgezogen. Am Mittwoch hat Kimmich selbst gesagt, der Ball liegt nicht mehr bei ihm, also bei den Bayern. Und dann hat man sich nochmal zusammengesetzt, Kimmich und die Bayern-Bosse. Und es schien so, als würde man sich auf einen neuen Vertrag einigen und hätte die Punkte eben alle durch. Auch Christoph Freund hat auf der Pressekonferenz am Freitag noch von einer baldigen Verkündigung gesprochen. Und wir warten immer noch. Es ist nichts verkündet worden. Also was sagt denn Max Eberl zum Zeitpunkt?
Wir tüten sie dann ein, wenn sie einzutüten sind. Wir warten dann nicht auf irgendeinen Moment.
Das heißt?
Wenn sie dann fertig sind, dann werden wir es auch verkünden.
Würden Sie sagen, das ist dann eher Mittwoch, Donnerstag, also nach dem Leverkusen-Spiel?
Ich habe jetzt meinen Terminkalender noch nicht angeschaut und am langen Ende gehören ja auch 2 Parteien dazu.
Aber trotzdem ist es auch schwer zu verstehen, Uli, dass das sich so lange jetzt zieht. Also welche verschiedenen Fraktionen, also es gibt natürlich die Fraktion Spieler, ja, Kimmich, es gibt den Verein, aber auch beim Verein gibt es ja
wieder... eine Fraktion.
Aufsichtsrat.
Aufsichtsrat, ja, genau.
Okay, also erklär
Verein,
uns das
Verein
mal.
Verein gibt es ja 2 Parteien. Ja. Ja? Also das ist zum einen Christoph Freund und Max Eberl und zum anderen der Aufsichtsrat, der da nochmal anscheinend...
Aber die sind doch alle am Freitag aufs Gelände gefahren und da hat man sich doch zusammengesetzt. Und
ja, ja, also es scheint auch jetzt, also jetzt scheint es wirklich eingetütet zu sein. Jetzt geht es noch, wie so oft, ums Kleingedruckte anscheinend irgendwie. Aber Jo Kimmich ist ja auch jemand, der kann nicht jeden Tag verhandeln, weil er auch trainieren muss. Also das ist ja einer und das kann man eigentlich... Stefan weiß das ja, er hat auch familientechnisch verhandelt.
Uli.
Doch, doch, doch. Also du willst dich ja mit dem zusammensetzen und da...
Aber seit Monaten, Papier gibt es doch schon,
ja,
wahrscheinlich.
Aber da geht es auch echt um viel Kohle. Also es geht ja jetzt mittlerweile um 4-Jahres-Vertrag und ein richtig dickes Paket. Und Jo Kimmich hat ja keinen Druck. Also der kann auch woanders spielen. So ist es nicht. Dem mussten sich die Bayern bewegen. Das war anscheinend ein bisschen schwierig. Und jetzt scheint es durch zu sein. Und wie gesagt, die Details, Kleinigkeiten, da weiß der Clemens dann besser, was da im Kleingedruckten noch steht.
Bei Bayern stehen da wahrscheinlich andere Sachen drin.
Genau, da sind die Zahlen größer.
Aber ist es nicht am Ende einfach so, dass es die Partei Kimmich gibt, der sagt, ich möchte eigentlich genauso viel verdienen wie Musiala und Kane? Und warum verdient der Davies 20 Millionen und mir geben sie keine 23 oder 25? Das scheint doch die eine Seite zu sein mit der Möglichkeit...
Glaubst du, dass es immer noch ums Geld geht?
Ich glaube, dass es ums Geld geht, ja. Oder du fängst es das über die Länge des Vertrages auf. Und auf der anderen Seite, glaube ich, ist es bei Kimmich schon, da geht es auch um Wertschätzung. Die Bayern haben ihn damals, so in der Corona-Zeit gab es Diskussionen mit Tuchel, da hat er sich ein bisschen alleine gefühlt. Und es scheint, Uli sagt, es gibt die Aufsichtsratseite mit Hoeneß, Rummenigge und sowas. Da scheint so auch ein bisschen die Meinung zu sein, ist er unersetzbar oder nicht?
Ist es nicht auch eine Frage der Laufzeit? Weil ich meine, es gab bei Bayern mal dieses Gesetz, ab 30 machen wir keine so langfristigen Verträge mehr.
Paket, ne?
Ja, also Stefan, du hast trotzdem letzte Woche schon gesagt, was ist denn das Problem, sich jetzt mal zu bekennen zum FC Bayern für Jo Kimmich oder umgekehrt, was ist das Problem, jetzt mal irgendwie da eine Einigung zu erzielen?
Ja, ich wiederhole mich heute.
Ja, gerne.
Ja, wo ist das Problem?
Also ist es nicht so schwierig, nein, wie Uli das
na,
sagt,
Uli hat schon gesagt,
dass der arme Jo, weil er so viel trainieren muss, keine Zeit hat zum Verhandeln?
Uli hat schon richtig gesagt, es hängt an dieser Laufzeit. 3 Jahre oder dann 4 Jahre, weil dann ist ja Karriere mehr oder weniger beendet. Daran hakt das. Aber ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, weil ich hätte es vielleicht mehr verstanden, wenn ein Berater oder eine Agentur noch dazwischen stehen würde. Das ist ja hier nicht der Fall. Es ist ja tatsächlich nur der Spieler und der Verein. Von daher sehe ich diese Problematik, dass es eben nicht finalisiert wird, habe ich ein Problem mit. Für den ganzen Verein, auch für alle Fans. Die wollen ja auch irgendwann mal Klarheit. Der Verein braucht Klarheit.
Also in dem Fall sind die bösen Berater mal unschuldig sozusagen, weil nicht beteiligt. Aber hat das irgendeine Auswirkung auf den FC Bayern München?
Weil permanent diskutiert wird. Ja. Es steht doch jeden Tag in der Zeitung, was passiert mit dem Bayern, wenn Kimmich bleibt, was passiert, wenn er geht und so weiter. Also du hast ja keine Ruhe drin. Ne? Und ich glaube, das ist immer entscheidend, um erfolgreich zu sein bei Bayern München, dass du eben auch Ruhe hast im Umfeld.
Ja, aber am Mittwoch kam er rein nach Verletzung in dem ganzen Theater und hat astrein gespielt. Also ich glaube, dass einfach jetzt sie bis nach dem Leverkusen-Spiel noch warten einfach.
Ja, und das ist ja auch einfach eine prestigeträchtige Sache. Also Bayern München kennt ja auch einfach nicht die Rolle als Verein, der irgendwie abgelehnt wird. Und wenn ich jemandem einen 3- oder 4-Jahres-Vertrag plus nochmal ein nettes Handgeld und die Kapitänsbinde auf den Tisch lege, dann ist der FC Bayern auch ein Verein, der erwartet, dass man das dann irgendwann annimmt. Deshalb kann ich schon auch verstehen, dass man dann irgendwann, finde ich, das haben sie auch relativ schlau gemacht, das Angebot zurückgezogen haben, um einfach den Ball dann eben wieder auf die andere Seite zu geben, dass Kimmich jetzt handeln muss. Ich kann es auch jetzt nicht mehr verstehen. So im Frühjahr, sage ich mal noch, Januar, Dezember, Februar, ne, das ist wahrscheinlich sein letzter großer Vertrag in der Karriere, da muss er sich Gedanken machen. Aber jetzt langsam, also was will er mehr?
Aber ja alles auf den Dezember Tisch. Ist kein Frühjahr.
Ja, aber das ist ein anderes ist mir, Thema. Ist mir im Laufe meines Satzes auch aufgefallen. Ja. Aber
ich
es hieß ja immer ursprünglich,
dass ich finde, so ein sachlicher Fehler kann auch mal mit 3 Euro abgegolten werden.
Also, so ziehst du mir das Geld aus,
dann ziehst du die Kohle aus. Stefan, eine Szene ist uns in Social Media nochmal aufgefallen. Ich habe es gar nicht in der Übertragung gesehen. Leroy Sané, ja auch jemand, wo man noch nicht weiß, ob seine Zukunft beim FC Bayern liegt. Bei einer Auswechslung da so den Arm vom vierten Offiziellen weg, ist das okay oder ist das respektlos? Was ist das?
Respektlos, ja. Rotzig. Hätte auch andersrum gehen können. Also.
Aber zeigt das auch, was er offensichtlich für eine Laune hatte in diesem Bochum-Spiel?
Vielleicht nicht nur in dem Spiel, vielleicht mit seiner gesamten Situation. Ich glaube, du siehst bei Spielern ganz oft, also ich nehme jetzt nochmal Schick bei Leverkusen, an der Körpersprache, ob einer wirklich sich wohlfühlt, das Vertrauen bekommt und sich wohlfühlt. Das siehst du bei Schick in der Körpersprache und das siehst du bei Sané auch. Das hat jetzt gar nicht so sehr mit dem Spiel zu tun, sondern ich glaube mit der Gesamtsituation für Sané bei Bayern München.
Aber ja, gut, der weiß nicht, wie es weitergeht. Das muss man einfach...
Das ist ja die Situation. Ja.
Muss man einfach
trotzdem
sehen.
Ich möchte da nur mal eins zu sagen. Ich habe vor 3 oder 4 Wochen Handball-Weltmeisterschaft. Da gab es eine rote Karte im Viertelfinale Portugal gegen Deutschland. Sehr umstritten für den Portugiesen. Der redet einmal mit dem Schiri und dann geht der. Der geht. Das ist sportlich anerkannt.
Das ist aber andere Schiedsrichter. Regel.
Ehrlich, was soll das? Ich kenne seinen Vater, Suleiman Sané, ein ganz höflicher, gut erzogener. Was soll das? Der kann daran vorbeigehen. Das ist sowas von rotzig und respektlos. Ich hätte mir einfach gewünscht, dafür gibt es eine rote Karte. Da kannst du mal ein Spiel einfach mal gucken, was da los ist. Verstehe es einfach
also,
nicht.
Ich weiß, wenn bei Bayern geht bei dir sofort immer die rote Lampe an.
Aber findest du das gut?
Nein, ich habe es nicht gesehen. Hat der vierte Offizielle ihn angelangt?
Der steht doch da und zeigt was an.
Er muss ja nicht zwischendurch gehen eigentlich, Leroy Sané, ja, in dem Fall. Hier kommt es nochmal.
Hand weg.
So, also aber muss ich meine, nicht
ist
sein.
Es, ist es wirklich schlimm? Wie siehst du das als neu? Du bist ja auch nicht ganz unparteiisch.
Hier gehen die auf blau an, dann die Lampen. Ne?
Was ist denn hier mit dem, kriegen wir hier ein bisschen grünes Licht von der Weser vielleicht?
Also ich muss sagen, man kann die Situation sicherlich eleganter lösen. Ich glaube schon, dass bei Leroy extrem viel Frustration drin war in dem Spiel. Du weißt natürlich auch, wenn du gegen Bochum auf dem Weg der Niederlage bist, was dann alles kommt, dann prasselt wieder alles auf dich ein, die Kritik und. Da war sicherlich private, persönliche Situationen, Vertragslaufzeit etc. spielt sicherlich auch eine Rolle. Also er scheint nicht ganz zufrieden zu sein aktuell. Trotzdem kannst du die Situation besser lösen. Ich weiß aber auch nicht, warum der Linienrichter da mit seinen Armen irgendwie oder der vierte Offizielle hantiert. Keine Ahnung. In Summe ist es besser lösbar.
Aber auch eine bezeichnende Situation, ne? Dass Leroy Sané runtergenommen wird in einem Spiel, wo viel rotiert wird, wo dann auch von Leuten wie ihm erwartet wird, dass man da eben Verantwortung übernimmt, geht raus für Olise, der mittlerweile die erste Garde ist. Sein Vertrag läuft aus. Man diskutiert nur darüber, ob er vielleicht zu niedrigeren Bezügen dann eher eine Rotationsrolle einnimmt. Gleichzeitig flirten die Bayern sehr konkret mit Florian Wirtz. Musiala kriegt einen Vertrag für über 20 Millionen im Jahr. Ich glaube, das hat er sich vor ein paar Jahren auch anders vorgestellt.
Und das ist das, was du gemeint hast, Stefan. Das ist die Situation, in der er sich befindet und die dann eben auch mal zu so einer Reaktion gegen den vierten Offiziellen führt. Und ehrlicherweise, weil du es gesagt hast, Suleiman Sané ist ein ganz höflicher und eigentlich Leroy Sané auch, ist auch ein feiner Kerl. In dem Fall konnte er es vielleicht nicht so zeigen. Jetzt sind es nur noch 2 Tage. Dann kommt das Wunder, Fragezeichen. Schafft Leverkusen das noch? So schaut's aus vor dem Champions League Rückspiel Leverkusen gegen Bayern.
Jetzt ist guter Rat natürlich teuer. Alonso braucht im Champions League Rückspiel ein Fußballwunder. Aber woher nehmen? Denn wunderbar war im Hinspiel nur der FC Bayern. Mit Kompanies Köpfchen zum Erfolg. Es geht doch nichts über einen schönen Außenseitersieg.
Was mich optimistisch macht, dass alle Bayer Leverkusen zum Favoriten erklärt haben. Und ich kenne unsere Mannschaft. Das stinkt der Mannschaft bis zum geht nicht mehr.
So schaut's aus. Dabei hat Leverkusen die Bayern in letzter Zeit in direkten Duellen so richtig schlecht aussehen lassen. Sieg im Pokal, eine gefühlte Demütigung in der Liga, von Wachablösung war schon die Rede. Leverkusen ist das bessere Team, Wirtz ist besser als Musiala, Alonso ist besser als Kompanie, schon möglich. Aber jetzt wird Bayern wahrscheinlich Meister und Leverkusen scheidet mit Alonso höchstwahrscheinlich am Dienstag aus. So schaut's aus. Wenn einer ein Fußballwunder erzwingen kann, dann vielleicht doch Leverkusen. Und die Älteren werden sich erinnern, vor 37 Jahren hat Bayer schon einmal ein 0:3 gedreht und das UEFA-Cup-Finale gewonnen. Es ist also nicht unmöglich, aber ohne Wirtz nicht wirklich wahrscheinlich. Und Alonso ahnt wohl, solche Fußballwunder gibt's nur alle 100 Jahre. Und das wäre dann hier erst wieder im Jahr 2088. So schaut's aus.
Ja, ist das nur alle 100 Jahre möglich oder gibt es eine Chance, dass Leverkusen das Ding noch dreht? Oder sind diese 3 Tore, die Bayern zu Hause geschossen haben, einfach zu viel? Es gibt
genügend Beispiele. Wir können uns, ich glaube, vor 2 oder 3 Jahren war das Spiel Liverpool gegen Barcelona. Dann Rückspiel in der Anfield Road, wo Liverpool das Ding noch dreht.
Sind übrigens 6 Jahre mittlerweile, die Zeit vergeht.
Ja, da war noch Sommer. natürlich ist es möglich. Ja, also du musst natürlich versuchen, wenn du relativ früh ein Tor machst und die Spielanlage hinkriegst, wie im Heimspiel Leverkusen gegen Bayern München in der Bundesliga, dann ist es durchaus möglich. Ich kann es mir aber nicht vorstellen. Bei Bayern München, ich denke mal, nicht so groß rotiert, sondern mit alle Mann antritt. Und von daher, du fragst mich nach einem Tipp, ich würde sagen 1-1.
Okay, also das hieße, die Bayern gehen weiter, Leverkusen geht raus. Hat Leverkusen eine Chance, wenn Wirtz verletzt ist? Also wir wissen ja noch nicht, ob die Verletzung jetzt eine langfristige Pause nach sich zieht. Alles deutet darauf hin, dass so lange untersucht wird offensichtlich und es immer noch keine offizielle Aussage gibt, dass es nicht irgendeine Lappalie ist. Aber ohne Wirtz eine Chance?
Also ich bin bei allem bei Effe, ich würde sagen, also mit Wirtz ist die Chance bei 10% oder 15%. Mit einem guten Spielverlauf ohne Wirtz kann ich es mir echt nicht vorstellen, weil er ist schon derjenige, der für etwas ganz Besonderes stehen kann. Und ich glaube, er ist auch geladen nach dem Hinspiel, weil er ist ja gar nichts gelaufen.
Ja, war kein gutes Spiel.
Also alles, was man Schlechtes haben kann, ist in dem Spiel für Leverkusen zusammengekommen. Vom Trainer über den Torwart, über den Elfmeter bis Rot. Also ich hoffe aber auch für ihn, für den Jungen, dass er spielen kann am Dienstag.
Ja. Ja, auch selbst mit Wirtz gesagt, das ist nahezu ausgeschlossen, weil die Bayern sind einfach in dem Prozess die viel erfahrenere Mannschaft. Ich glaube, Jonathan Tah und Granit Xhaka haben bei Leverkusen mit 31 Champions-League-Spielen die meisten. Bei Bayern läuft ein Thomas Müller mit 150
Jahr auch rum. In der Europa League bis ins Finale gekommen.
Ja, und also haben es verloren.
Ja, aber ich weiß nicht, weil vor 2 Wochen haben wir gesagt, es ist die beste Mannschaft Deutschlands, ist Bayer Leverkusen. Und ich bin immer noch der Meinung, die haben jetzt einen Aussetzer gehabt oder waren von ihrer Überlegenheit vielleicht selbst so berauscht, dass sie es nicht auf den Platz bekommen haben. Ich sehe das keinen Selbstgänger. Also ich glaube, Leverkusen mit Alonso und all dem, was er drauf hat, kann natürlich Bayern schlagen. Und dann bin ich auch bei FN. Natürlich muss irgendwas passieren. Aber hast du gesehen, rote Karte kann es auch gegen Bayern geben. Dann spießen die 1-0 und du spielst gegen 10. Also da ist alles möglich. Bayern werden den Teufel tun und das auf die leichte Schulter nehmen.
Wie viel Prozent, Prozent siehst du denn? Minderheitsregierung oder?
Minderheitsregierung. aber Fußball, entschuldige, Fußball ist nicht immer eine Prozentrechnung.
Wir reden ja immer viel über Fußball ist keine Mathematik, ja. Das gab's auch mal. Das war Hitzfeld und Rummenigge.
Wir reden ja immer viel über Taktik.
Ist das nicht Geld wert eigentlich?
Vor allem. Nein.
Nein? Okay. Er verweigert sich einer Zahlung.
Wenn Wirtz nicht spielen könnte oder kann, weil er eben die Verletzung hat, du, vielleicht lässt er Boniface und Schick zusammen von alleine.
Ja, eben.
Wer weiß.
Ja, keine Ahnung. Ich meine, ihr habt in Leverkusen gespielt, ihr habt da gewonnen. Trotzdem gibst du ihnen eine Chance noch, das zu drehen?
Ich gehe fest davon aus, das wird eine andere Mannschaft sein. Ich glaube nicht, dass sie es drehen werden am Ende des Tages. Aber an Bayerns Stelle, sie sollten das nicht unterschätzen. Nudi hat es gerade gesagt, es kann auch mal eine rote Karte, frühes Tor. Und dann, das ist dann entscheidend, wie reagieren die Bayern dann, wenn die in Rückstand geraten. Haben sie diese Stabilität? Sind sie so gefestigt, um das dann auch in Ruhe runterzuspielen? Weil da geht es um einiges. Und du hast das schon vergangene Woche gesehen. Das war eine Riesenlast, die den Bayern von den Schultern gefallen ist, weil der Druck enorm groß ist. Und der Druck, der wird auch am Dienstag da sein. Und ich hoffe auf ein interessantes, spannendes Spiel bis zum Schluss.
Absolut. Und sie haben natürlich die Bayern, das muss man auch sagen, einen jungen, unerfahrenen Torhüter drin, der bisher Profifußball in der zweiten Liga hauptsächlich, jetzt einmal Champions League, einmal Bundesliga, Jonas Urbig, kein Neuer. Ist das ein großer Nachteil, gerade in so einem Spiel?
Also in diesem Spiel, da sind alle Unabwägbarkeiten ja da, aber das kann natürlich auch ein Faktor werden. Natürlich ist Jonas Urbig, ich glaube, dass der hat zwar so eine breite Brust, aber ich glaube, das Herz war, wenn man genau nachgeschaut hat, relativ weit in der Hose dann. Also ist doch klar, du kommst da rein und du spielst gegen Leverkusen das wichtigste Spiel der Bayern in dieser Saison. Ah, absoluter Wahnsinn.
Was erwartest du, Stefan, von ihm, von dem jungen Kerl? Der hat es ja im Hinspiel, als er dann reinkam, als sich Neuer nach dem Torjubel oder beim Torjubel verletzt hat, ja eigentlich gut gemacht. Man hat es gemerkt am Anfang, als er dann den ersten langen Ball geschlagen hat und das gut gegangen ist, hat er gemerkt, wie schnell die anlaufen und so weiter. Ja. Aber er hat es eigentlich gut gemacht. Auch die Dinger jetzt gegen Bochum konnte er nicht.
Was erwartet er, dass seine Defensive stabil ist und nicht so viel zulässt und er dann, wenn er was draufkriegt, eben die Situation auch löst. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn er unter Beschuss steht von Anfang an, also ich sag mal, wie bei dem 0-0 in Leverkusen, dann würde ich sagen, ist es auch ein Nachteil. Wenn du so eine Persönlichkeit hast wie Manuel Neuer im Tor, ist das nochmal eine andere Ausstrahlung, ein anderer Schnack.
Becky, spielt er so, Jonas Urbig, das Torwartspiel wie Neuer? Spielt er so weit aus dem 16er raus oder muss er ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen vorsichtiger das Ganze angehen?
Also er hat die Anlagen dazu, deshalb haben die Bayern ihn ja auch ausgesucht. Ja. Ich glaube nicht, dass er so offensiv jetzt in Leverkusen auftreten wird. Man hat das ja auch schon gesehen, als er von Fürth nach Köln gegangen ist, da ist der Druck auch nochmal ein anderer. Ja. Da konnte man ihm nicht groß was vorwerfen, außer ein, zwei Fehlern, aber es hat noch die Ausstrahlung gefehlt. Uli hat recht, er hat jetzt auch ein bisschen zugelegt an Masse. Aber das ist natürlich auch so ein Ding. Kriegst das Erste drauf. Der hat damals nach 5 Minuten gegen den HSV vom ersten Spiel einen reinbekommen. Dann war das irgendwie schon schlecht. Wenn du den Ersten hältst, und er hat das sicherlich drauf. Alle sagen ja, er ist kommender Nationaltorhüter. Aber das ist natürlich auch ein neuralgischer Punkt, gar keine Frage.
Jetzt haben wir das rausgearbeitet, was noch für Spannung spricht am Dienstag. Wir sind echt gespannt, ob es denn dann das Wunder gibt oder ob es so ausgeht, wie alle das hier so prozentual verorten, dass die Bayern das doch irgendwie über die Runden bringen. Ruth, du hast Spenden gesammelt und Hinweise.
Alles Mögliche
mit
dabei.
Was möchtest du anfangen?
Ich hätte euch gerne ja auch eine Diagnose zu Florian Wirtz mitgebracht, aber es ist immer noch nicht, ne? Keine raus. Allerdings, seine Schwester spielt am Montag in der Frauenbundesliga bei Werder Bremen, wenn wir schon Werder Bremen hier heute lang thematisiert haben gegen die TSG Hoffenheim.
Ja, dürfen Sie applaudieren für Juliane Wirtz und die Damenmannschaft des SV Werder. Frauenmannschaft, Entschuldigung, Damen ist falsch.
Und gibt es dann nämlich bei uns auf Sport 1 ab 17.45 Uhr live zu sehen. Und natürlich auch der Hinweis, der Doppelpass geht nach wie vor on Tour. Auch im Frühjahr gibt es weitere Plätze und Tickets. Also gerne auch schon mal dafür Plätze holen, denn der Doppelpass kommt ja vielleicht auch in Ihre Stadt. So, jetzt habe ich hier wieder Spenden gesammelt und das sieht gut aus. Wir haben viel bekommen. Danke an die Leverkusen-Fans aus Monheim am Rhein. Kfz- und Zweiradservice Joschko aus Steffenberg. der Vorstand des SV 1920 Silberg. Der Hermann Gerland Fanclub aus Silberg, okay, grüßt Uwe Meyer. Dann haben wir nochmal die SG Silberg Eisenhausen. Ja, sag mal, ihr seid ja vertreten hier. Kolpings Familie Merzig, Skatfreunde St. Wendel, Susanne und Ralf Seiter, Mutze, Kegelclub Rolling Home aus Löhneort. Aha. Valentin und Melanie grüßen Dominik, Doris, Ramona und Tanita. Dann die Lea Gauthier hat ihr Taschengeld gespendet. Das ist auch sehr nett. Oh. Dankeschön.
Toll.
Der Fatih und Christoph, das Geburtstagskind, an dieser Stelle natürlich alles Gute. Marc und Dirk, die Bochum- und Bayern-Freundschaft, Redside 96. Heike und Matthias grüßen ihre Familien Yvonne, Andi und Kalu. Und die Fahrgemeinschaft Mainz. Damit bin ich durch. Dankeschön.
Nicht schlecht. Vielen Dank dafür. Und hieß das tatsächlich, dieser eine Ort hieß Steffenberg?
Ja.
Das ist doch Fake. Das ist doch dein Name.
Das ist mein Ort.
Das ist dein Ort.
Habe ich gekauft.
Verstehe. Und wir haben eigentlich auch noch, Simon, ganz viele Fragen für dich bekommen aus dem Netz. Nur eine. Dein Verein ist ja Schalke 04. War die Entscheidung pro Loris Karius der Game Changer? Und jetzt geht's nur noch aufwärts.
Also war die richtige, aber ich glaube, bei Hertha gegen Schalke jetzt gestern gab es so viele Zufälle und Umstände, die eher auf der Seite der Berliner gelegen haben, die dafür gesorgt haben, dass wir gewonnen haben.
Ja.
Da Hertha hätte auch mit Loris Karius oder ohne Loris Karius 5 Tore erzielen müssen. Also von daher.
Okay. Also wir schauen, wo der Weg von Schalke 04 hingeht. Freuen uns auf den Dienstag. Sagen danke für heute der Runde und empfehlen Ihnen das Programm bei Sport1 jetzt. Und nächsten Sonntag haben wir wieder einen Doppelpass. Ich hoffe, Sie sind wieder dabei. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen. Und wer will, ein Prosit. Machen Sie es gut. Schönen Sonntag noch.
Müssen wir das hier einfach?
Nee, darfst du das nicht zeigen.